Jawohl, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Fitigas 12M, eurem Sender für die heißesten Scheiben. Und wir haben ein ganz neues Ding hier für euch, direkt aus dem Presswerk, auf dem Planteller. Die neue Scheibe von Hamburg Corner Express, Nordic Cuisine vom Feinsten. Wir hören mal rein. Viel Spaß.
Ja, die Leute an der Corner, ja, die chillen und die hängen, doch, da kommt Polizei. Die sagen, ja, nee, hier wird nicht gecornert, das ist jetzt vorbei. Doch dann geht es los, ja, die Leute wollen tanzen, die Straße wird zum Floor. Und die Choreo ist auch ganz klar, ja, wir cornern vor dem Store.
Ja, wir cornern auf Safari. Cornern auf Safari. Cornern auf Safari. Cornern auf Safari.
Erster Podcast mit 43 und ich fühle mich schon viel, viel älter. Gummi Mode, Sioux, Smash, Wild Wild, Digger, Macher Bodenlos, Slay, Slash, Bree, Bro, Bre. Oh, der Irre kommt.
Schnauze, mir ist das Feuerzeug ausgegangen. Hat ihn da nicht mehr Gas drin? Zwei Kerzen reicht. Happy Birthday nachträglich. Da, alles Gute für dich.
Das ist ja nett.
So von Herzen, du Arschloch. Bitteschön.
Oh.
Mein Feuerzeug ist ausgegangen. Und da war Wind im Flur.
Das ist aber nett.
Ja, bitteschön. Bisschen emotional berührt, so ja, wie ich gerade.
Ich bin emotional verwundert vor allem.
Was?
Ja, ich bin emotional verwundert.
Ich habe deine Fresse vorhin gesehen, als ich an dir vorbeigefahren bin, wie du beleidigt warst, weil ich dir nicht gratuliert habe. Da hatte ich gerade die Worte im Fahrrad.
So, ich mach das mal auf.
Ja, puss mal aus.
Ja, puss erst mal aus, da muss man sich was wünschen. Das sind zwei Kerzen an. Puss mal aus. Und schön ausgepustet.
Geil.
Also?
Geil.
Ja, Leute, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Dann gibt es nur Leute, die haben von Tuten keine Ahnung. Ne, Sebastian?
Ja, was
ist denn alles los mit dir?
Ja, war richtig gut, oder? Versteht ihr? Versteht? So, in der ganze Zeit hältst du das Ding auf.
Hältst du vor allem auf.
Ja, wie sagt man denn sonst?
Behältst du es auf.
Hab ich gesagt.
Ja.
Ich hab das aber wie Eminem das B geschluckt. Ich fühle mich heute Eminem inspiriert. Geil, ne? Hab ich selber gekauft.
Ja?
Ja.
Oder auch selbst eingepackt?
Nein. Kann ich doch nicht. Keine Schleife.
Frankie.
Ich habe Schuhe mit Klettverschluss. Ich habe keine Schleife.
Hä? Hast du nicht?
Sandalis.
Neulich in irgendeinem Podcast hast du noch über Menschen hergezogen, die Klettverschluss haben.
Hast du doch gar nicht.
Habe ich auch nicht. Ich möchte dir ein Gefühl geben, dass ich nicht auch da noch überlebe. Deshalb trägst du ja mal Flipflops, oder?
Nein.
Oh, nicht, heute nicht.
Nein, das sind auch keine Flipflops, das sind Birkenstocks.
Das sind Flipflops. Wo ist der Unterschied zwischen?
Was trägst,
Alter, dauert das jetzt wirklich?
Was trägst du im Urlaub an Füßen? Also wenn Sand ist und so.
Ja, dann trage ich Birkenstocks.
Siehst du? Also. Und welches Modell? Also wie sehen die aus? Also
die Kork, Leder.
Mit den zwei Schnallen oder vorne zu Schnallen. Oder nee, Fingerdings durch?
So, habe ich dir mal ein bisschen Material besorgt.
Coole Witze.
Das ist coole Witze.
Über welche drei Worte freut sich der Hai am meisten? Mann über Bord. Das ist schon lustig. Siehst
du?
Alle Kinder springen über die Hürde, nur nicht Finn, der fällt hin. Ja, finde ich gut.
Witze?
Das sind alles Witze.
Alles Witzebücher.
Ich habe auch einen sehr guten.
Aber mit unterschiedlichen Themen, ne? Da ja. Muss auch Themenbereiche.
Themenschwerpunkte. Tim-Schwerpunkte.
Nee, sind auch gruselige Witze dabei.
Ja.
Was?
Ja, aber dazu sage ich auch gleich was.
Was ist das?
Gruselig. Verrückte Witze.
Ja, sag mal, verrückt.
Treffen sich zwei Läuse auf einer Glatze, sagt die eine, weißt du doch, damals, als wir noch Verstecken spielen konnten.
Oh, sehr gut.
Das ist süß. Wie gut.
Das ist verrückt.
Weiter, geht weiter, geht weiter.
Ja. Das ist über ein Dulce-Letsche von Herrn Max.
Ja?
Ja, die Torte.
Ich wusste gar nicht, dass die noch gibt, Herr Max.
Du bist ein Idiot, ey.
Nee, wirklich.
Richtig geile Torte.
Marzipan.
Goldkügelchen. Für mein Goldstück habe ich Goldstücke rollen lassen. Hab die da
das
rauf.
Hast du nicht
Nein,
gesagt.
Danke, ich möchte nicht. Und das Dulce-Letsche. Dulce-Letsche.
Was sagst du zurück?
Das krasse Witze. Komm, da hauen wir einen krassen Witz.
Was steht auf dem Grabstein eines Lebensmittelverkäufers? Sein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Richtig krass.
Aber ernsthaft, vom Niveau her bleiben wir Level, glaube ich.
Na, schon ein bisschen höher jetzt.
Ja?
Niveau? Ein bisschen Niveau ist schon gestiegen.
Weil der Kleine hat heute nämlich gestern Geburtstag gehabt. Gestern.
Gruselige Witze.
Oh, ich habe Angst. Mach mal. Gruselig.
Wer ist Koch und hat einen Podcast? Tim Melzer.
Der ist wirklich gruselig.
Also welcher Wolf hat kein Fell?
Das ist das best
der Fleischwolf.
Geschenk, was
der Fleischwolf, der ist gut.
Der ist gut, der ist wirklich gut. Aber wirklich, bei deinem Humorniveau ist es auch gut, dass du das bekommst. Ja, was?
Der ist kompliziert eingepackt. Ist
überhaupt nicht kompliziert eingepackt.
So.
Ja. So. Das ist natürlich wie immer Gutschein, ne? Gutschein. Geiler Look, Diggi. Geiler Look.
Ja, die Haare, ist gut, ne? Ja,
Eminem.
Und wie findest du seinen Knopf im Ohr, in der Nase?
Sag ich mal. Ist er neu? Also, entstell dich nicht.
Ah.
Du bist ein sehr schöner Mann.
Tim, jetzt hör auf.
Nee, wirklich, sieht richtig gut aus.
Hör auf.
Ich bin da aber ehrlicherweise auch bei Tim. The Mono Room.
Hast du gesehen, wie gut Richie heute aussieht?
Ja, ist
richtig geil. Was für ein schönes Gesicht er hat.
Hör auf, Alter, ich kann mit sowas nicht umgehen.
Das ist aber so.
Ja, wirklich, du hast richtig ein gutes Gesicht. Und jetzt zeig mal, wie du mit freiem Ohr, weil du hast ja früher gepumpt, zeig mal, wie du aussiehst.
Nee,
jetzt.
Das kann ich nicht mit.
Doch, ich glaube, richtig geil. Ich glaube so. Tim,
was? Aber da ist ein Druckfehler drauf, oder?
Nee, ist geil, ne?
Hä?
Ich fand das eine gute Summe, ich wollte ihm auf den Sack gehen. Oder was meinst du jetzt?
Ja. Yeah. Die Summe meinst du ernst?
Ja, aber die ist doch geil, oder nicht?
Ja, aber das ist ja völlig irre.
Aber ist doch 37, oder nicht?
47.
Ja, und wenn du es exakt 43. ausgeben kannst, ja, dann kriegst du noch 5 Euro oben drauf. Wenn du es nicht schaffst, musst du 5 Euro mir geben.
Dankeschön.
Bitteschön.
Wow, guck mal, zwei Leute sprachlos gemacht.
Ja,
was
ja,
sprachlos
ja,
ist
ja, sprachlos. Ja, ja. Sag mal.
Nein, ich zieh mich auch jetzt hier nicht aus.
Doch zeig doch mal, du bist eine geile Pumpe, ey. Du bist so, nee, du hast so geile Brustmuskulatur. Und du bist nicht so übermäßig definiert, aber du bist so, ey, Diggi, da ist alles
guck.
Da.
Ah, guck mal,
da ist er. Da ist er. Da ist er. Krasser Typ. Ja, Mann.
Okay, Temperatur ist da. Oh Gott.
So, unser Gast.
Temperatur ist da.
Oh Mann, ey. Scheiße.
Oh, bitte mach Fenster auf, ey, das ist schon wieder so
heiß. Ey, wir hatten auch überlegt, ob wir woanders aufzeichnen, aber es geht leider nicht.
Ja, schön überlegt.
Das ist wirklich...
Heute muss kaltgestellt werden oder serviert, eins von beiden.
Ja,
Das nehmen wir für dich alleine.
Ja, ja, ich weiß.
Und 9 Stücke, warum auch immer.
So, also.
Ich bin fertig.
Tim, vielen Dank, wirklich. Schön, bin
bitte.
Sehr gerührt.
Gut, dann gehe ich jetzt wieder.
Jetzt kannst du wieder gehen. Also. Die Retention Rate geht auf alle Fälle jetzt schon runter. Komm, Tim, wir fangen mit einer Beschwerde an, die man nicht gegen uns geht.
Sondern?
Da müssen wir gegen einen Gast, müssen wir gucken, ob wir das piepsen oder generell rausnehmen, aber ich lese es mal vor, weil es ist...
Ja.
Also, hallo Fiete-Team.
Ja.
Toller Podcast. Ich bin jedes Mal begeistert. Ich habe bisher jeden Podcast gehört. Aber
jedes Mal begeistert.
Aber
jedes
jetzt
Mal.
Musste ich das erste Mal abbrechen. Man fragt sich auch, ob er abbrechen im Sinne von abkotzen meint abbrechen.
Nein, fragt man sich gar nicht, nur du.
Achtung. Hat mir den letzten Nerv geraubt und nach einer Stunde war Schluss. Ich habe selten jemanden so selbstbeweihräucherndes erlebt wie... Hat es immer wieder versucht, durch die Blume zu sagen, wie toll es doch ist, aber kläglich daran gescheitert. Was noch schlimmer war, war das ständige Unterbrechen. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. Keiner von euch zwei hat so richtig einen Satz zu Ende bekommen, da permanent unterbrochen und reingeredet hat. Also im Prinzip, was du seit 86 Folgen sonst machst.
Nein, mach ich gar nicht.
Absolut nervtötend. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich bin da sehr ehrlich. Ich freue mich sehr, wenn ich kein Stammgast werden würde.
Ja.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mach bitte weiter so mit dem Podcast, alle anderen Folgen.
Das Schöne ist ja, die Geschmäcker sind verschieden. Wir haben ein Füllhorn an begeisterten Zuschriften bekommen, ob dieser Folge, auch ob von... Und so ist es halt mal. Mal gewinnt man, mal verliert man und mal holt man den einen ab und mal den anderen. Und das finde ich allerdings ganz schön an unseren Hörern, dass sie wirklich nicht jeden Podcast hören. So, sondern dass sie auch echt eine Meinung haben, dass sie auch Podcast abbrechen und auch manchmal zu Recht abbrechen, teilweise wegen unserer Performance, aber auch manchmal, weil sie vielleicht mit dem Thema nichts anfangen können.
Woher weißt du das?
Weil sie das schreiben.
Ach so, meinst du
das? Das ist ja das. So, Mensch, jetzt waren zwei Podcasts, die waren nicht so geil, aber der war wieder geil, der hat wieder richtig Spaß gemacht. Den habe ich gehört, den konnte ich nicht zu Ende hören und so. Das finde ich schon geil. Ich mag das, wenn wir kritische Zuhörer haben.
Ich frage mich gerade.
Und sie sind nie böse. Sie
nee.
Sind nie, also, weißt du,
nee.
Das ist so
das
kein.
Nein.
Er sagt aber, er mochte es nicht. Und was ich aber echt lustig finde, dass wir jetzt nach 86 Folgen, wie viel haben wir? Mhm. Du hast gesagt, 86, ja. Ja. Endlich mal einen Gast hatten, der mich nicht hat ausreden lassen.
Ja, ja, eben. Also, das war wirklich geil.
Und aber, das ausgerechnet, das stört.
Aber ich frage mich gerade, ob ich auch genau der Assi jetzt gerade gewesen bin. Es gab nämlich wirklich eigentlich nur positive Zuschriften zu der Folge mit. Ja. Die Leute haben es wirklich abgefeiert und mir fällt nichts Besseres ein, als den einzigen schlechten rauszusuchen. Ja. Ich überlege gerade, ist eigentlich auch voll scheiße.
Ja,
also insofern, das tut mir echt leid. Ehrlicherweise habe ich es auch nur rausgeholt, weil er sagte,
sagen wir doch
das
einfach
andere
mal,
wir
piepen den Namen. Wir piepen den Namen jetzt in der diversen Häufung, auch wie du ihn genannt hast.
Ja,
und sagen einfach, einen der letzten Podcasts konnte nicht zu Ende gehört worden, weil der Gast mich immer unterbrochen hat.
Sehr gut, so machen wir das. So machen wir das.
So machen wir das.
Jetzt müssen wir noch das Jugendwort des Jahres für uns raussuchen, Tim. 10 Stück stehen ja aktuell zur Auswahl.
Geil, davon werde ich wahrscheinlich nur 6 kennen.
Erstens.
Ja.
Gommi-Mode.
Gommi-Mode.
Ja. Gommemode.
Ja, Mode ist das.
Bedeutet unbesiegbar, unendlich stark.
Okay.
Nie gehört. Zweites. Siu. Bedeutet Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Ich hab das.
Siu. Siu.
So ist das.
Das ist
Siu. Sagen deine Mitarbeiter das? Mitarbeiterin?
Nee, aber das ist Ronaldo.
Ah, ja, ist ja gut. Ja,
ist Ronaldo,
gut,
ne?
Ja,
oder?
Lukas, ist gut.
Das ist,
gut.
Wenn der hier diesen Jump macht da.
Ja, Lukas, unser Tonmann, hat mir das vorhin schon gesagt. Ich habe ihm das nicht abgenommen, weil das war 2016. Also es wäre jetzt einfach mal 6 Jahre später. Das kann doch nicht sein.
Nee, aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen. Okay, weiter.
Okay. Smash.
Ja.
Weißt du, wofür das steht?
Für gedroppt.
Nee.
Geliefert.
Mit jemandem etwas anfangen.
Smash?
Und zwar im sexuellen Sinn, wurde mir gesagt.
Bumsen?
Ja, ich habe Ficken gefragt, aber ja.
Bumsen finde ich viel schöner. Ich finde Ficken im Radio nicht schön. Aber Bumsen...
Kannst du... Was hast du gerade gesagt?
Bumsen.
Nee, was findest du nicht schön?
Das andere.
Findest du nicht schön, im Radio zu sagen? Nee. Aber in irgendeinem so dämlichen Ich-packe-meinen-Koffer-Spiel, da kannst du das rausblöken, 10-mal hintereinander, das Wort.
Wo weißt du das?
Ja, weil ich recherchiere doch meinen Chef, was er so macht, hör mir alles an.
Ist das schon ausgestrahlt?
Ja, und ich muss echt sagen, ich bin schwer enttäuscht von dir.
Ernsthaft?
Ja.
Wieso das denn?
Seit wie vielen Jahren verbietest du mir Spielen im Podcast? So, seit wie
Aber was war ein gutes Spiel?
Ein Spiel, in dem du in der Summe 10 Minuten lang ein Furzgeräusch nachgemacht hast? Findest du ein gutes Spiel?
Wie war denn die Resonanz?
Ich hab mich gefragt, ob das an dem Platz liegt, weil du hast ja auf meinem Platz gesessen, habe ich gesehen. Vielleicht macht das was mit den Leuten.
Nee, ich wollte ihm einfach einen Sack in das aufgeben. Ich dachte, ich ziehe das Spiel. Ich wusste, der musste los zum Flughafen.
Das war schon äußerst grenzwertig.
Ich fand's gut.
Aber ich dachte, du hast Spiele.
Nein, ich habe wirklich schlechte Spiele.
Und
das war ein richtig gutes Spiel.
Ja? Willst du nochmal erklären, wie das Spiel funktioniert?
Ich packe meinen Koffer und dann muss man, da kriegt man ein Wort gesagt und dann muss man dafür ein Geräusch machen.
Genau.
Und dieses Geräusch muss man einpacken.
Genau.
Das habe ich gemacht.
Und du packst mal dein erstes Geräusch ein.
Mein erstes, weiß ich nicht mehr, was war das?
Ja doch, das war das.
Das Pupsgeräusch.
Ja.
Ja, dann habe ich gepupst.
Machst du bitte mal einen Pups von wie da? Auch in der Länge und der Konsistenz? Das stimmt nicht.
Ich musste zum Flugzeug. Ich wollte ihn zum Aufgeben.
Wie machst denn du das überhaupt?
Na gut, ich habe ja nicht so einen Urwald auf dem Arm.
Ja, also es war jedenfalls...
Meine Arme sind ja wie Pfirsichhaut.
Ja.
Alles an mir ist eigentlich wie Pfirsichhaut.
Ja.
Ich habe so weiche Haut. Das heißt, ich würde mich, glaube ich, ernsthaft, wenn ich sterbe, dann stifte ich mich der Wissenschaft.
Wie dich, deine Haut?
Ja, dann sollen sie meine Haut mal untersuchen. Weil ich creme nicht, ich loziere nicht oder lotioniere nicht. Ich mache nicht, aber willst du, mach mal die Augen zu und streichel mich mal. Das haben wir doch schon hinter uns, das weißt du doch schon, wie weich ich bin.
Wie weich ich bin, weißt du, weiß ich.
Ja.
Du cremst nicht dein Gesicht ein?
Nein.
Gar nicht? Sehr. Auch nicht nach deinem Unfall? Musst du da nicht irgendwie
Ja gut, Bepanthen.
Ja, ist ja auch Creme.
Ja, in 51 Jahren muss ich mal 4 Wochen cremen. Selten.
Passend zu Birkis?
Ganz selten.
Ach, dann
ich bevorzuge den roten Kopf.
Kriegst du keinen Sonnenbrand?
Doch, ich bevorzuge den roten Kopf.
Ja, aber man kriegt ja auch am Oberkörper zum Beispiel.
Ich bin ja nie freier Oberkörper.
Okay,
ja, immer Hemd.
Ungefährlich ist unsere Sonne nicht. Nee. So, fünftes Wort. Digger. Da geht's noch Digger.
Das ist, was ist das?
Digger soll ein Vorschlag zum Jugendwort 2022 sein.
Weißt du immer, wann Spiele richtig langweilig werden?
Hä?
Wenn man die zu sehr in die Länge zieht.
Das ist ja hier kein Spiel.
Ach so.
Das ist ja kein Spiel.
Okay, also Digger und Wort, Jugendwort oder Wort?
Nee, Jugendwort.
Digger.
Okay, ja. Dann Wild.
Wild, ja.
Macher, bodenlos. Bodenlos haben deine Eltern auch schon gesagt.
Was ist denn mit Cringe und Vogue und so? Ist das alles durch?
Cringe war letztes Jahr das Jugendwort.
Vogue.
Das ist 1974. Also bin ich Vogue oder
nein,
was?
Cringe war 2021.
Vogue ist gut. Ist Vogue gut oder nicht gut?
Nein,
ich weiß nicht.
Das sagt doch keiner.
Sagt keiner?
Ja, das ist sicher nicht.
Digga, Vogue.
Ah, nein, nee, nein, du meinst nein? Vogue.
Ja, Vogue.
Nicht Vogue. Vogue. W-O-K-E. Vogue.
Ja,
nicht Vogue. Politisch korrekt.
Nein, du meinst das Madonna Vogue.
Vogue, Vogue, Vogue,
nein,
Vogue.
Nein, nein, ich meine das Vogue.
Ah, ich dachte, ich rede von der Zeitschrift.
Vogue.
Oh Gott, wir haben schon 77.000 Leute, die abgeschaltet haben. Das macht ja alles gerade gar keinen Sinn. So, also, scheiß
hey,
der
aber
Hund
super
drauf.
Zittenaffen, geil, dass du das alles recherchiert hast.
Scheiß der Hund, scheiß doch der Hund drauf.
Die Stimmung aber richtig dufte. Ey, ich habe mir neulich eine Playlist runtergeladen, die war so fetzig.
Sag mal. Ach, wegen fetzig jetzt. Wegen fetzig.
Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ding ist, wirklich, man kann echt nur ein guter Landwirt sein, ne? Wenn man einen Boden hat, auf dem auch irgendwas wachsen kann. Mhm. Also mein Humor bei dir, der wird wirklich auf Beton gefüllt. Das ist wirklich, der ist.
Das stimmt aber wirklich. Komm, wir spielen Wer bin ich? Ist viel zu heiß jetzt.
Yep.
Unser heutiger Gast, lieber Tim.
Ja.
Ihr habt beide im Interconti gearbeitet.
Hamburg?
Yep. Er von 2008 bis 2011.
Ja, da hat er schon die schlechten Zeiten mitbekommen. Da hat er sozusagen nur Resteverwaltung gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich da war. 2008 bis 2011? Aber er hat nicht da gelernt, er hat da gearbeitet. Okay, fragen wir später.
Fragen wir später.
Ja, cool.
Er war 10 Jahre lang im Ausland.
War
Schweiz.
Ein bisschen zu hoch gerade, das cool, ne? Cool.
Schweiz.
Cool.
Schweiz, Tschechien,
ja.
Slowakei und England.
Also viel Ostblock.
Mhm. England. Er hat sein erstes eigenes Restaurant seit 2017.
Okay.
Er sagt, Kochen ist sein Hobby, ansonsten hat er keine Hobbys, weil er keine Zeit hat.
Das ist leider echt krass.
Im Sinne von der arme Kerl oder so
nee,
ist es halt die Gastro?
Nee, aber das, also mit der Zeit, das stimmt nicht ganz. Aber wir mögen oft das, was wir tun. Und wenn du die Chance hast, das zu tun, was du magst, fehlt dir manchmal der Drive, einen Ausgleich zu suchen. Aber ich glaube, dass alle Köche sich wirklich einen Ausgleich suchen sollten, damit sie nicht totale Vollnerds werden.
Hat er dann auch gemacht. Und zwar ist er Familienvater geworden.
Ist gut.
Und das ist jetzt sozusagen sein Ausgleich, sein Kind.
Ist cool.
Er ist, apropos Kind, ein Kempinski-Kind.
Ich dachte,
war in der Slowakei Küchendirektor.
Oh.
Und dann in der Schweiz in St. Moritz und Heiligendamm. Das sind wir schon die dicken Adressen,
Küchendirektor?
Oder? Küchendirektor. Ich finde, das ist ein schönes Wort.
Hey, Küchendirektor. Wir nennen sie mal, also wir haben sie früher, als ich noch sozusagen unten in der Nahrungskette war, was hier, also damals im Ritz, haben wir sie immer nur die Pan-Pusher genannt. Der Küchendirektor ist immer derjenige, der mit weißer Kochjacke durch den Raum läuft, aber nie am Herd steht.
Ah.
Der Pan-Pusher.
Dementsprechend sauber ist.
Ja, ja. Aber der wird immer, der darf vorne an die Rezeption, wenn Gäste da sind. Da dürfen ja die Köche nicht hin.
Ist das so?
Ja, da kommen, also die Köche sind ja kleine Gollums.
Oder,
in Hotels.
Oder Golluminen.
In Hotels.
Also, nach der Realschule hat er eine Lehre gemacht.
Wirklich, wir werden erschossen, wenn wir aus der Küche rausgehen würden und in die öffentlichen Räume gehen würden als Köche.
Weil?
Weil wir Gollums sind.
Also,
weil wir kleine, dreckige Fleißbienen sind.
Hast du deinen Chefkoch mal gefragt wegen Star Wars Convention und so?
Aber cool, Küchendirektor Heiligendamm ist richtig, also ist wirklich krass, extrem schönes Hotel. Manchmal ein bisschen bieder, aber wirklich schön, ich bin da mal sehr gerne gewesen.
Was macht denn dieses Heiligendamm eigentlich so besonders? Also,
das Elitäre, dieses Historische, dieses Gefühl, dass man so ein bisschen so SED-Bonze ist.
SED-Bonze finde ich gut. Ich beantrage ein weiteres Jugendwort für 2022. SED-Bonze.
Nee, aber es gibt ja manchmal so Ferienanlagen.
Gott, was für ein Intro.
Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, entschuldigt. Aber dieses so, das ist halt hochherrschaftlich. Das ist weiß, das ist inszeniert. Das ist so kathedral. Das ist schon also wie so eine Gaudi-Kirche, bloß ohne Gaudi. Und dann hast du halt die Ostsee. Und die Ostsee ist ja eigentlich eher so, ich sag mal, Damm 2000. Kellerdisco mit Cola Bacardi im Zehnerstück verkauft. Und dann kommt auf einmal sowas Hochherrschaftliches und
hast du schon
Heiligendamm. Wo, Heiligendamm oder Damm 2000?
Heiligendamm?
Ja, habe ich.
Und?
Nochmal, ich mag das ja. Ich mag ja so
ist das so für Jahreszeiten-Style?
Ja, halt aber mehr Natur, ne? Mhm. Also weniger Stadthotel, mehr Grand Hotel, ja. Mhm. Ja, edle Materialien, wirklich auch wirklich edel. Ein bisschen vielleicht zu dominierend für die gesamte Region. Da fehlt so ein bisschen das, oh Gott, wie heißt denn dieser Künstlerort im Osten? Vielleicht weiß er das so. Ganz kleine. Hä?
Bins?
Ist das, nee, Bins nicht, aber so ein. Auch selber Ried.
E-Bims.
So schöne, schöne. Mach weiter, bitte.
War auch mal unerwartet. War auch mal Jugendwort. E-Bims. So, er hat mehr Zeit in seiner kulinarischen Laufbahn allerdings in Hotels verbracht als im Restaurant.
Kann von Vorteil sein, muss nicht.
Das wollte ich mich fragen. Ist das ein harter Unterschied oder würdest du sagen, so viel macht es unterm Strich Gastronomie?
Ich glaube, dass grundsätzlich für die Konzeptgestaltung eine freie Gastronomie einfacher ist als eine Gastronomie im Hotel, weil sie parallel zu den normalen Gästen auch noch Gäste aus dem Hotel befriedigen muss. Und das schafft manchmal also ich merke das ja gerade, ich berate ja eine Gastronomie im Hotel de Rome in Berlin. Und dieser Spagat zwischen dem Hotelgast und dem Gast auf der Straße, das ist oft eine Herausforderung. Also so, ich empfinde oft Hotelgastronomie als nicht mutig genug. Mhm. Aber das ist nicht böse.
Apropos, muss kurz einen kleinen Seitenschwenk. Du hast ja letztens von dieser Geschichte erzählt in dem Restaurant bei Wolfsburg, war das, glaube ich, ne? Braunschweig? Wo hast du ein Restaurant?
Ich habe keins, ich consulte eins.
Genau. Und da hast du doch von dieser Grill-Session erzählt mit der Dame.
Oh ja, ja, ja.
Ich habe, Namen werden natürlich nicht genannt, einen Mitarbeiter von dir getroffen unter der Woche, der auch da war und auch von dieser Geschichte erzählte. Und der sagte, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, Tim ist mit einer Souveränität umgegangen und dem hat alles gebrannt. Wenn man ihn kennt, hat man es gesehen. Aber er wusste ganz genau, er darf dieser Frau halt nicht richtig dumm kommen.
Ja.
Und er hätte es gerne, aber er sagte, es war so gut zu beobachten, mit welcher Souveränität, aber mit einem brennenden Kittel.
Kittel hat gebrannt und der Schlitten.
Ja, also, gut. So, er sagt selber über sich, er hat trotzdem noch alle Finger und noch alle Zehen, obwohl er kocht mit Leidenschaft. Mhm. Sein erstes Restaurant kam 2017 und durch Corona hat er beruflich gerade so überlebt. Er war mit dem Restaurant quasi wirklich am Exodus angekommen, hat da teilweise einen Bioladen drin gehabt.
Spannend, also würde mich wirklich mal reizen, auch da mal aus seinem Ohr, weil man teilweise wurde mir das ja in Abglaube gestellt, dass wir wirklich um unsere Existenzen gekämpft und gebankt haben. Würde ich mich gleich mal wahnsinnig interessieren, wie es ihm ergangen ist und wie er damit umgegangen ist und vor allen Dingen, wie er sich jetzt auf den Herbst einstellt.
Ja, vielleicht.
Weil da hören wir ja schon wieder die nächsten Dummheiten, die da palabert werden, wo du wirklich denkst, haben wir denn in 30 Monaten nichts dazu gelernt?
Also, so habe ich dich auch noch nicht gehört, dass du da von expliziten Dummheiten sprichst, die da geredet werden.
Ne, ist ja schon wieder dummes Zeug.
Ja.
So, ist ja, aber egal, komm.
Wie gesagt, er hat einmal einen Bioladen dann in sein Restaurant gemacht, während Corona, das zweite Mal eine Weihnachtsbäckerei.
Das ist geil.
In Hamburg übrigens. Auf St. Pauli. Sein Restaurant ist gerade zum Best Casual Fine Dining Restaurant in Hamburg gewählt worden.
Vor der Bullerei?
Und?
Krasser Typ.
Zum Restaurant des Jahres.
Haco.
Ah, ja gut, du musst natürlich wissen, was los ist. Weißt du, wofür Haco steht?
Hardcore.
Nee.
Nein?
Hamburg Corner.
Das ist gut.
Weil das Restaurant ist ja auf der Ecke.
Ja.
Und das andere ist im Prinzip die Richtungsausgabe oder Richtungsweisung in den Norden, weil nordische Küche par excellence. Du bist da ja noch nicht gewesen. Zweimal
habe ich gehört. Nee, weil der Pimmelpeter mich nicht annimmt.
Hast keine Tisch bekommen.
Am Anfang gehört es wirklich so zu den Restaurants, die ich auch nicht besuchen wollte. Weil ich dachte irgendwie, die packen da eine Karotte auf den Teller und feiern sich ab dafür, dass sie einfach eine Karotte auf den Teller packen. Aber dann wirklich auch viel Gutes gehört und dann zweimal spontan versucht zu reservieren und jedes Mal eine sehr, sehr freundliche Absage.
Und du weißt doch, wie der Chef heißt?
Nee, das tut mir leid. Björn oder so ähnlich.
Ja, und jetzt
nach
noch,
Anreise nicht.
Und dieses große Zitat, meine Definition von Glückseligkeit, nichts zu tun und leicht ein Sitzen, wie hieß er mit Nachnamen?
Keine Termine und leicht ein Sitzen, Harald Junke.
Ja, und jetzt mal Vorname und Nachname?
Björn Harald.
Genau, wir haben heute Björn Harald zu Gast.
Björn.
Ah, Tim, manchmal bist du wirklich lustig.
Björn Junke.
Björn Junke, den holen wir jetzt mal hier rein und dann können
schön,
wir heute mal...
Dich, geil.
Über Dinge sprechen, über die wir so noch gar nicht gesprochen haben.
Hat er was gehört? Nein, ne?
Nein.
Handpusher in der Haut.
Setzlich.
Sehr schön.
Setzlich, lieber Björn.
Herzlich
willkommen.
Das liegt ja nicht an mir, weil wenn du fragst, dann haben wir einen Tisch frei für dich. Sorry, ich glaube ja bis heute, dass es bei ihm immer Absicht war. Da sagt er, nee, der kann dreimal anrufen, bevor ich ihn...
Nein.
Was glaubt denn der, wer der ist da, der Hajo Pai?
Aber du warst wirklich noch nicht da. Was ja eigentlich erstaunlich ist. Warum? Weil übers Hako redet man ja nun wirklich schon seit ein paar Jahren.
Ja, aber ich bin Genussesser und ich gehe selten in Restaurants, wenn ich nicht dahin will in dem Moment. Also wenn ich heute entscheide, essen zu gehen, dann will ich nichts lernen oder erleben, dann will ich essen gehen. Und das passt manchmal und manchmal passt es nicht. Und in dem Moment war es, wie gesagt, es war nicht nur zweimal, ich glaube, ich habe insgesamt viermal angerufen,
ja.
Um da reinzugehen, halt immer spontan. Und dann passt es halt einfach nicht. Und ich bin jetzt so manchmal auch wirklich müde des Essens gehen, um Dinge zu erleben. Wenn es passiert, geil.
Ja.
Aber manchmal will ich auch nur noch den Kopf ausstellen. Mhm. Manchmal ich will nur sein. Und es gab eine Zeit lang in Hamburg so zwei, drei Restaurants, die ich sehr anstrengend fand. Weil diese Nachhaltigkeit mir zu laut gepusht ist und so, ja, wir sind die Geilen. Also, weißt du, verstehst du, was ich meine? Also, ohne, und ich, das Schöne ist, du triffst mich gerade im besten Moment, weil ich gerade ein richtig geiles Erlebnis in Nürnberg hatte. Im Hermann,
sehr cool.
Boah, das hat Spaß gemacht.
Ja, glaube ich.
Das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat richtig gut geschmeckt und es war nicht intellektuell, es war einfach richtig lustvolle, schöne Küche und das ist wie gesagt eben das Gleiche. Ja. Du hast dich auch, glaube ich, entwickelt.
Ja, der super wichtig.
Am Anfang Entwicklung ist sehr reduziert, sehr klar. Zumindest das Hörensagen.
Ja,
ne?
Ja,
und dann irgendwann kam auch das, und das war ja immer so ein Vorwurf, und dann bist auch sofort du dran, von mir, dass ihr, warum darf diese Küche keine Freude machen? Warum darf die nicht ein bisschen noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Warum muss das so, ja... Ich esse jetzt hier.
Und
mach damit die Welt ein Stückchen besser.
Aber war nie unser.
Herzlich willkommen. Ne?
Herzlich willkommen.
Entschuldige bitte, kleiner Monolog.
Wo?
Übersprung sein.
Du darfst den
Kopf drauf. Setz du bitte sofort wieder die Geburtstagsmütze auf. Ich verlasse den Raum.
Hast du Geburtstag?
Ich hatte gestern.
Oh, Happy Birthday,
nachträglich. Guck mal, Tim hat mir diese wunderbare Mütze geschenkt. Björn, du darfst deinen Kopfhörer aufsetzen. Dann hörst du nämlich ein paar Sachen, die hier und da vorbereitet sind. Unter anderem das hier.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Oh, wie gut das schmeckt. So übrigens, das doch zur Vollständigkeit halber, Tim, wenn du eine schlechte Kritik beim Ätz hinterlässt, dann ist das keine schlechte Kritik, sondern Ätzen. Wenn man Björn Juhnke fragt, warum er angefangen hat zu kochen, sagt er so Dinge wie... Dann sagt er so Dinge wie, ich fand das Thema Kochen schon immer spannend, oder meine Tante war eine gute Köchin, auch gut. Ja. Ein sehr guter Freund der Familie war Koch und ich fand es schon immer spannend, wenn er aus irgendetwas Tollem etwas gezaubert hat. Tim, aufwachen, denn dies sind zur Abwechslung mal keine Plattitüden und auch kein weichgespültes Jeder kann kochen Kulinarik-Gelaber. Hier spricht einer, der gerade vor ein paar Wochen den Preis in der Kategorie Bestes Restaurant des Jahres 2022 erhalten
hat. In welcher Kategorie?
Genauer gesagt, sein Fine-Dining-Restaurant auf St. Pauli in Hamburg, das Hako.
Die Rummelbude wird Fine Dining genannt heutzutage schon. Das ist so Hamburg.
Ey. Und man muss sagen, vollkommen zu Recht. Denn schon der erste Satz eines Artikels aus der Süddeutschen Zeitung von 2018 bringt nicht nur auf den Punkt, was einen erwartet. Dieser erste Satz lässt aufhorchen, dass es hier zwischen Reeperbahn und Millerntor irgendwie anders zugeht. Im Hamburger Restaurant Hako sorgt man nämlich mit echten Wohlfühltellern dafür, dass das Essen nicht nur herausragend aussieht, sondern auch so schmeckt. Und das, obwohl hier nordische Küche serviert wird. Die nordische Küche nämlich, die unlängst und hier und da noch immer den Ruf weg hat, die Küche zu sein, die irgendwie nie so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ganz böse Gourmetzungen behaupten sogar, sie sei elitär zu minimalistischem Stil. Die Süddeutsche stellt sich darauf die Frage, wie elitär und minimalistisch kann Schweinebauch mit Knusperkrusper eigentlich sein oder Lammzunge auf Schwarzbrot? Unser heutiger Gast wird die Antwort haben, so viel ist sicher. Denn er und sein besonderes, sehr liebevolles und sehr kreatives Team sind einst angetreten, ein Nachbarschaftslokal auf eine Ecke in St. Pauli zu stellen, das eben nicht elitär daherkommt, obwohl es dann doch recht minimalistisch und puristisch eingerichtet ist. Und zwar mit den Produkten aus dem Hamburger Speckgürtel, aus Skandinavien, dem Baltikum, aus Nord- und Ostsee sowie dem Nordatlantik. Mehr nordisch kann eine Küche also eigentlich gar nicht sein. Und dennoch hat es das ein oder andere Hindernis gegeben, das Björn Juhnke in all der Zeit aus dem Weg räumen musste, um heute genau dort zu landen, wo er ist. Trotz Corona-Krise, trotz Mitarbeitermangel, trotz Gästeschwung und trotz Gedanken an eine Geschäftsaufgabe. Ob das der so oft zitierten Liebe zur Gastro zu verdanken ist oder doch dem Größenwahn, den man als Gastronom einfach haben muss, weil es halt sonst gar nicht erst klappen würde. Wir fragen ihn und sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Björn Juhnke.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier war.
Herzlich willkommen, lieber Björn. Wie gesagt, eines der Restaurants, wo ich es am häufigsten probiert habe, reinzukommen und bislang immer eine Absage bekommen habe. Und das ist jetzt gar kein... wie viele von euch, würdest du sagen, gibt es, die Restaurants in Hamburg, die diese regional ausgeprägte, nordisch angehauchte Kulinarik feiern? Und welche wären das, einmal als Vergleich, damit ich ein bisschen mein Bild schärfen kann für das, was ihr gerade auf dem Teller habt, weil ich es halt selber noch nicht erlebt habe?
Nicht viele. Wenn man das Ganze sieht, die ganzen Restaurants in Hamburg sind tatsächlich nicht viele. Ich glaube, es gibt Restaurants wie Wolfsjunge, Hebel, Hobenkök.
Hebel auch?
Ja, ich glaube, der Anspruch ist da, ne, den er hat. Ne?
Ja, ja, oder, ja, also, ja, ja, ja.
Wobei man da sagt, Nordic French Cuisine
sogar. Ne? Das wäre auch bei mir soßiger jetzt.
Ja, ja. Aber ich glaube, Kevin, der Küchenchef, hat schon den Anspruch, Produkte aus der Region zu beziehen. Zu beziehen.
Aber jeder Küchenchef eigentlich in Hamburg, wenn er einigermaßen smart ist.
Aber dieses Nordic French, das überschneidet sich, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ne? Aber ich glaube, der Anspruch ist so ein bisschen damit. Ja. Ja, was noch?
Meine Lieblingsfrage an meine Köche ist ja immer, wenn sie mir Speisekartenvorschläge machen oder ähnliches, stell dir vor, du bist in einer Kneipe und du lernst ein Mädel oder einen Typen kennen.
Ja.
Und jetzt musst du sagen, ich bin Küchenchef in einem Restaurant, was machst du? Und dann sagst du, das ist lecker, was kochst du denn so? Und dann eiern ganz viele rum und kannst nicht richtig griffig machen. Kannst du mir einmal erklären, was du kochst?
Regionale Küche. Regionale nordische Küche. Das Wichtige.
Klingt nach Sauerfleisch mit Bratkartoffeln.
Das, worauf es bei uns ankommt, ist, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, und das war, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Entwicklungsprozess der letzten 5 Jahre, dass wir versuchen, die Hauptkomponenten aus einem gewissen Umkreis zu beziehen und eine Geschichte zu diesen Produkten erzählen wollen.
Mhm.
Wir haben genauso die Vanille, wir haben genauso die Gewürze, die wir benutzen. Also wir sind jetzt niemals belehrend oder niemals so autark, dass wir sagen, es muss von hier kommen. Aber die Hauptzutaten, die wir benutzen, sollten schon aus der Region kommen, von hier.
Und jetzt stell dir mal vor, ich weiß, ich habe gerade gehört, du bist Frischvater oder Familienvater?
Nicht frisch, aber
4, 5 Jahre.
Wird 5 jetzt im September.
Frisch. Ich bin ja noch ein Baby, noch ein kleines Kind.
Kleiner noch.
Und jetzt stell dir mal vor, du wolltest mich bumsen. Und dann musst du, und dann sagst du, aber Lelke, dann machen wir hauptsächlich regionale Sachen irgendwie so. Und dann sage ich, bleib der Schlüpper an. Weißt du, was ich meine? So,
dann nehme ich dich mit ins Kühlhaus, gib dir ein paar hausgemachte Pralinen.
Aber so, das sieht der Schlüpper aus.
So, Geschmack.
Ja, ja. Kannst du mir Geschmack auf die Zunge reden?
Momentan bist du für mich Lebensmitteleinzelhändler,
weil du regionales kaufst. Ich will aber deinen Geschmack. Verstehst du ein bisschen? Ich provoziere das.
Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, das ist genau das, was schwierig zu beschreiben ist. Weil das, wenn du dich darauf einlässt, zu uns zu kommen, also wir servieren diese 10 Gänge, ist das schon ein Erlebnis. Das ist auch viel Entertainment, was wir machen. Aber das, was wir tun, ist eine hochwertige Verarbeitung der Lebensmittel, die wir einkaufen, um das Beste aus den Produkten rauszuholen. Bei 10 Gängen ist das schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt kein Stückchen Fleisch.
Der Begriff nordisch, was bedeutet das geschmacklich? Weil du würdest dich als nordisch orientiert bezeichnen, regional nordisch.
Regional nordisch, ja.
Genau,
ja.
Was bedeutet nordisch?
Wir machen schon sehr, sehr viel sauer, viele Essige, viel süß, süß-sauer. Reduzierte Produkte. Das Wichtige ist immer, dass das Endprodukt oder das Hauptprodukt, was wir verarbeiten, aus der Region kommt, dass wir einen Bezug dazu haben, warum wir es tun, in welcher Verbindung es zueinander steht. Sehr, sehr stark saisonal, regional. Wir wechseln die Karte im Prinzip in einem ständigen, rollenden Zyklus. Also wir haben jetzt keine Frühlings-, Sommer-, Herbst-, Winterkarte, sondern manchmal fangen wir am Anfang der Woche mit etwas an und enden am Ende der Woche mit etwas ganz anderem. Wir bestellen nie Dinge wirklich, weil wir sie brauchen, weil es auf der Karte ist, sondern wir warten darauf, dass uns die Zulieferer im Prinzip Sachen empfehlen, wenn sie sagen, Mensch, wir haben jetzt irgendwas da für eine Woche, das können wir euch irgendwie garantieren, dass ihr es bekommt, und das verarbeiten wir.
Also steht nordische Küche eigentlich auch für die Jahreszeit, die jeweils ist?
Na, viele Küchen haben halt alles auf der Karte und immer ständig vorrätig. Das haben wir nicht. Also wir haben ganz, ganz klar 12 Monate verschiedenste Sachen und immer nur Sachen, wenn sie wirklich reif sind, wenn sie in der Saison sind und die wir dann verarbeiten, ja.
Also lustigerweise, wenn ich über nordische Küche nachdenke, dann ist sie für mich eben oft sehr, sehr salzorientiert, produktbelassen, oft mit einem leicht sauren Einschlag, Essige eingelegt ist, neudeutsch gesagt fermentiert und oft eine ausgeprägte Raucharomatik. Also diese ich nenne es immer die Wurstaromatik.
So. Ja, weil viel gegrillt wird.
Jede Küchenrichtung hat ja, zumindest wenn sie natürlich entstanden ist, hat ja einen kulturhistorischen Background und in Norddeutschland wurde schon sehr viel immer geräuchert, um Dinge haltbar zu machen. Aus der Tradition heraus wurden im Oktober, November Schweine geschlachtet. Und dann gab es eben halt nicht irgendwie alle Nase lang was, sondern musste man bestimmte Produkte. Speck ist ein sehr norddeutsches Produkt, finde ich. Und das definiert oft eben auch den Geschmack. Und das sehe ich bei dir ja auch, weil da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das musst du mir erklären, wie das funktioniert hat. Du hast einen richtigen Grill mit Holz.
Das ist
eine Aromatik, die ist unbeschreiblich. Die ist einzigartig.
Das ist Hauptbestandteil unseres Restaurants. Das ist Hauptbestandteil des Konzeptes.
Das ist das Woodfire-Konzept, nennt ihr das?
Woodfire, genau. Woodfire Kitchen.
Hätte ich dir die Pleite an den Hals gewünscht während der Krise und hätte das Ding sofort übernommen. Ich liebe das. Also das war jetzt liebevoll bösartig.
Das Restaurant, wo wir drin sind, war tatsächlich früher mal ein türkisches Spezialitätenrestaurant. So ein klassisches Adana-Grill-Restaurant. Ja. Und wir haben das, oder ich habe den Laden 2017 übernommen und wir haben diesen Ofen tatsächlich 2 Jahre lang nicht angepackt. Weil es einfach ein Monster an Ofen ist, den wir eigentlich 10-mal rausreißen wollten, weil er uns im Weg war und weil wir noch nicht so richtig wussten, was wir eigentlich damit anfangen sollen. Und im ersten Lockdown bin ich mit meinem ehemaligen Küchenchef Sebastian damals, wir haben gesagt, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen irgendwas tun. Und wir sind ins frische Paradies gefahren damals.
Und regionale Anbieter.
Ja, aber das war der einzige, der auf hatte.
Ich gehe da auch manchmal rein, um mich inspirieren zu lassen. Was erzählt mir eigentlich die Foodwelt?
So, genau. Und wir haben, glaube ich, alles Mögliche gekauft, was uns in die Finger gekommen ist. Und wir haben am Baumarkt einen Sack Holz gekauft und haben das Ding angefeuert. Und haben wir alles draufgeschmissen für Stunden und für Tage. Manche Sachen haben tatsächlich gut funktioniert, manche Sachen gingen gar nicht. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, das ist richtig geil. Ne? Mhm. Das ist richtig gut. Und ich kenne keinen, der Barbecue nicht geil findet. Mhm. Ja, also Barbecue geht immer. Und dieses Aroma, ne, dieser Flavor von diesem Holz, das ist unbeschreiblich gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein tatsächliches Woodfire-Restaurant. Ich glaube, es gibt kein weiteres Woodfire-Restaurant in ganz Hamburg.
Kein deutsch orientiertes. Es gibt Lockner.
Ja.
Es gibt die ganzen, ich nenne es mal Dönerbuden.
Altonaer Bahnhof
auch. Altonaer Bahnhof hat so, also, aber es ist lustigerweise ausschließlich im, sag mal, anatolischen, orientalisch-türkischen Bereich verhaftet. Ja. Aber unsere Küche gibt es wirklich.
Gar nicht, ne?
Also nicht legal.
Nee, ne?
Nicht legal.
Also jeder hat diesen Konru-Grill, diesen kleinen mit den, ne, die du kaufen kannst. Ne? Aber das ist halt, ein gemauertes.
Bata oder ein genau. Molid. Ja. Also, aber klein halt, um das mal zu machen.
Um mal schnell so ein bisschen Flavor zu geben. Und dann kam im Prinzip das Problem, dass wir gesagt haben, okay, können wir dieses Ding eigentlich betreiben? Und dann haben wir einen Schornsteinfeger da gehabt. Und dann hat er gesagt, nee, geht gar nicht, weil wir haben irgendjemand vor uns hat diese Lüftungsanlage umgebaut und normale Ablussluftrohre eingebaut. Und du brauchst ja diese doppelwandigen, ausbrandsicheren Abluftrohre für diese
Fest. Also Brandschutz musste
im Prinzip komplett erneuert werden. Das hat uns viele, viele tausend Euro gekostet, aber ich war so heiß auf dieses Konzept. Über 3000 Euro im ersten Umbau.
Und das finde ich aber noch okay dafür, dass du so eine Story bekommst.
Ja. Also wir mussten im Prinzip nur in der Küche die Rohre austauschen. Alles, was aus der Küche rausging bis hoch aufs Dach, war im Prinzip noch doppelwandig. Und dann kam ja der zweite Lockdown und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir bauen das Restaurant noch weiter um. Und dann kam ja diese Geschichte mit dem, wir haben die Wand rausgerissen. Also ich weiß nicht, ob du es jetzt schon mal gesehen hattest.
Wir hatten ja vorher. Ich fahr da mal vorbei, weil ich mein Friseur ist um die Ecke.
Ich habe dich vorbeifahren sehen mit so einem.
Genau, ich wohne nicht weit davon entfernt mit meinem kleinen Lastenfahrrad.
Ja, mit dem Lastenfahrrad, genau.
Und klein vor.
Und daddel da so durch die Gegend. Also, ich weiß schon sehr genau, wo du mich nicht reinlässt.
Ja.
Also das ist jetzt noch...
Kommt nicht nochmal vor. Nein, dann haben wir im Prinzip im zweiten Lockdown nochmal umgebaut und wir haben die ganze Wand rausgerissen, wir haben das Ganze noch erlebbarer gemacht, weil für mich war es immer wichtig, diese Küche nicht zu verstecken. Ich wollte immer super transparent sein mit dem, was ich tue und ich wollte immer... ich wollte immer die Gäste einladen, um zu sagen, hab Teil an dem, was wir tun. Und darum haben wir die Küchenwand zum Gastraum im Prinzip komplett weggerissen, haben einen ganz neuen Küchenblock, so ein Single Piece dorthin gebaut und haben die Zwischendecke auch weggerissen, mussten dann in diesem Fall nochmal umbauen, weil wir die Lüftungsanlage komplett umgebaut haben. Das war ein Rieseninvestment, das war ein mutiges Investment, rückblickend eigentlich komplett dumm. Nicht dumm, jetzt zahlt sich's aus, aber es war schon sehr, sehr risikoreich, mich dazu zu entschließen, in dieser schwierigen Zeit des Lockdowns, des zweiten Lockdowns, sowas anzugehen.
Wann hast du dich entschieden, diese nordische Küche zu betreiben?
Witzigerweise haben wir dieser Küche oder habe ich dieser Küche von Anfang an nie diesen Stempel Nordic Cuisine aufgetan. Ja, ich habe das immer ganz entspannt anlaufen lassen und diese Nordic Cuisine wurde uns eigentlich so ein bisschen aufgelegt. Ne?
Euch? Wegen Hako, wegen des Namens oder wo kommt das her?
Ja, und auch mit dem, was wir gemacht haben. Aber wir haben nie gesagt, ich mache Nordic Cuisine. Irgendwann haben wir das natürlich irgendwie uns angenommen, weil viele über uns geschrieben haben, gesagt, ja, okay, ja, eigentlich machen wir Nordic Cuisine. Und wir haben immer gesagt,
dass alles... Ja, weil die immer ein Klischee brauchen, dass sie euch reinquetschen müssen.
Ja, und eigentlich haben wir gesagt,
alles, was... Da bin ich auch nicht zu fassen.
Alles, was südlicher von Hamburg ist, ist für uns eigentlich so ein bisschen tabu. Kein Reis, keine Nudeln, keine Pasta, kein Fisch aus dem Mittelmeer oder aus dem exotischen Bereich, sondern wirklich nur aus der Region.
Aber keine Pasta, Milchnudeln, Entschuldigung. Und Milchreis würde ich jetzt auch nochmal als sehr norddeutsch bezeichnen.
Ja, Milchreis schon, haben wir schon gehabt. Ja? Also? So ein Milchreis, aber du weißt, wie ich meine. Ne?
Also, ich bin schnell im Kopf.
Ja. Und dann entwickelte sich diese Küche eigentlich. Also wir haben ja immer gesagt, dass ich möchte dem ja keinen Stempel aufdrücken, sondern diese letzten 5 Jahre, die wir auf hatten, waren so lehrreich und so spannend für uns, dass wir im Prinzip jedes Jahr so einen Schritt nach vorne gemacht haben und einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, zu dem Punkt, wo wir gerade sind. Ja, und
würde es, Frage an beide, das Restaurant nicht geben, wenn es nicht, wie heißt der, René Redzepi und Klaus Meyer aus dem Noma, der Wiege der nordischen Küche, wenn es die so, also man sagt ja, dass diejenigen, die Leute gewesen sind, die nordische Küche...
Willst du mal von vorne anfangen?
Die nordische Küche... Jetzt lass es erst recht drin, ich merke es gerade auch. Ja, lass uns noch mal einen kleinen Scatman-Jot-Moment hier reinmachen. Sind das wirklich die Erfinder der nordischen Küche, die Betreiber des Noma-Restaurants in Kopenhagen?
Nein,
oder?
Nein, ich glaube nicht, dass es die Erfinder der nordischen Küche sind. Ich glaube, das sind die beiden, die nordische Küche erlebbar gemacht haben und in die Welt herausgetragen haben. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja auch nichts. Oder nicht?
Tim jubelt.
Ja?
Habe ich doch gesagt.
Ich sag mal so, die Nordic Cuisine, das Einzige, was da gemacht worden ist, dass dann auch mal Leute wie die Taz, Süddeutsche und FAZ mitbekommen haben, dass auch regionale Produkte ganz geil sind, weil die am Anfang die frankophile Küche, die italophile Küche, die pseudo-euroasiatische Küche immer gefeiert haben und der Regionalität eine gewisse Langeweile unterstellt haben, das wurde immer gesagt, ja, ist ja nichts Neues. Das waren die Food-Kritiker, die immer wieder, wir brauchen, was ist jetzt geil, was ist das Nächste? Und die regionale Küche ist noch nie unmodern gewesen, gab es schon immer in jedem Landgasthof, aber sie wurde dann definierter, sie wurde klarifizierter, sie wurde vielleicht noch extremer in die Spitze getrieben, was Produkte angeht, wo man selber nicht mehr weiß, was habe ich jetzt gelernt? Eidechsenschwanzkraut. Ich meine ganz ehrlich, ich bin seit 51 Jahren Koch, ich habe noch nie Eidechsenschwanzkraut gehört. Und ich habe es gegessen, kann man essen, muss man aber auch nicht, solange man kein Kaninchen isst. Es war sogar ganz aromatisch, ganz spannend. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Begriff der Nordic Cuisine ein Begriff ist, der eher für das Feuilleton da ist, als für den normalen Burger. Denn meine Oma, Gott hab sie selig, meine Uroma in Ellerbeck groß geworden, haben Erbsensuppe mit Speck gekocht, haben Steckrübensuppe mit dem gekocht, haben Sauerkraut mit das gekocht, die haben Kartoffeln gegessen, die haben natürlich.
Und auch wir machen ja nichts anderes.
Nur definierter. Definierter und klarifizierter und puristischer. Und das ist dann so der architektonische Gedanke, der oft darauf fragt, less is more.
Ja, weil
das absolut. Aber absolut. Die Küche gab schon immer, aber ich will jetzt gar nicht die Leistung von Rezepi etc. Minimieren, sondern sie haben einer ganzen Generation und eigentlich auch der ganzen Welt beigebracht, guckt wieder stärker auf die Region und vor allen Dingen haben dem Feuilleton auch beigebracht, dass die dann auch wie die Klaköre schreiben, ja, ist total toll und dadurch hat es eine größere Bedeutung bekommen. Das heißt, wir können mit Regionalität kreativ sein. was uns vorher nicht gegeben war.
Ja.
Richtig?
Ja, absolut, absolut. Unterschreibe ich so.
Auch du in einem gut bürgerlichen Restaurant wie der Bullerei?
Ja, natürlich. Ich nenne es nur nicht. Mhm. Also das ist nochmal, seitdem ich koche, ich habe immer ein bisschen die Italo-Einschnitte gehabt. Mhm. Ich habe mal ganz am Anfang meiner Karriere auch ein bisschen asiatische Einflüsse, habe aber gemerkt, das bringt bei mir gar nichts, weil da habe ich kein Geschmackslevel für.
Aber Botschaft ist es doch geblieben zum Beispiel.
Ja, aber da habe ich ja nie gekocht. Da habe ich ja geschmeckt. Mhm. Und da hatte ich ja zwei Japaner und zwei japanische Köche, die in den besten japanischen Restaurants gearbeitet haben. Da gehe ich mal davon aus, dass das schon ein bisschen geil ist, was sie machen. Aber ich koche kein Japanisch. Mhm. Nee, aber natürlich, ich habe Steckrüben-Eintopf gekocht. Ich habe Matthias, ich liebe Matthias. Mhm. Ein wunderschöner Fisch, Makrelen, Räucherfische und nicht immer nur die gebeizte Lachsforelle, damit man wieder so ein marzipaneskes Labberfleisch hat, sondern richtig Fische mit Alarm, Muscheln, Miesmuscheln. Mhm. Wenn wir das schaffen, dass wir einen Topf Miesmuscheln in einem Top-Restaurant servieren können und das auch einfach nur als Miesmuscheln gegessen wird, dann haben wir unsere Aufgabe, solange wir die noch auspulen müssen und in einem Strang auf irgendeinem Bumspüree in dreierlei hinlegen müssen, damit wir keine Schale mehr, um dann obendrauf noch irgendeine grüne Gelsuppe drauf zu packen. I don't care.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich esse es gerne, ich will es nur nicht kochen. Aber natürlich kochen wir in Hamburg norddeutsch. Nicht ausschließlich. Hm. Ich lasse die Welt rein. Das wäre Quatsch, weil ich würde ja fast, ich weiß nicht, wie man sagen sollte. Oh Gott, das muss ich. Es gab mal einen Artikel. Da ging es um die Philosophie des Nobelhart und Schmutzig. Mhm. Und original, die Philosophie, mehr oder minder, und jetzt muss ich wirklich herkommen, war 1933 in einem Kochphilosophiebuch in Deutschland zugegeben, gegen die überfremdenden Einflüsse oder gegen die Einflüsse fremder Kulturen auf deutschen Speisekarten. Aha. 33, aha. Wir wissen alle warum. Aha. Und eigentlich ist das, was manchmal in der harten Szene heutzutage, ist nur regional, wir machen keine Zitrone, weil die kommt nicht von Deutschland. Ja. Also eigentlich haben die Angst vom Fremden, um eigentlich das Regionale zu beschützen. Mhm. Und deshalb mag ich das, wenn du sagst, natürlich holen wir auch mal das eine oder Vanille. Also ich kenne jetzt keine Vanille, die in Hamburg wächst.
Nein.
Aber ich kenne Safran aus der Schweiz.
Ja, aber ich glaube, Nobelhart und Schmutzig nimmt keinen Pfeffer, weil Pfeffer nicht in Brandenburg wächst. Ist das nicht so? Ja, ne? Oder?
Ja. Beim Wein sehen sie das anders.
Ja.
Weil dann wäre es eine traurige Karte.
Wir wollten ja auch nie belehrend wirken.
Um Gottes Willen.
Das wollte ich gerade nur sagen. Mir ist das schon wichtig, mir ist es auch im Privaten wichtig, mich vernünftig zu ernähren, lokal Sachen zu beziehen. Aber um Gottes Willen, also das ist...
Gutes Stichwort für mich. Mir ist es wichtig, mich vernünftig zu ernähren.
Ja.
Was isst du als Nordic Cuisine Koch? Was isst du? Sag mal bitte, was du so über die Woche verteilt isst. Ihr habt eine geile Hähnchenbude auf der anderen Seite.
Bei uns in der Straße?
Ja,
mega gut.
Und einen super Pizza. Und einen geilen
Minigrill.
Und einen geilen Pizzaladen.
Beste
Hähnchen. Und das sind gute Hähnchen.
Richtig gut. Haben Sie noch den Kirschslash?
Ja, richtig gut.
So, nur mal ganz kurz. Mir ist wichtig, mich vernünftig Hähnchengrill. Ihr geht doch definitiv rüber und ihr geht doch definitiv in die Dönerbuden nebenbei und holt euch da die kleinen Sachen.
Und der Pizzaladen links
Pizza,
um die Ecke.
Ja,
auch
also
sehr gesund.
Einmal die Woche ist Tazi-Pizza bei uns, Personalessen.
Ja. Wirklich gut.
Dann gehen wir mal rüber und machen im Hähnchengrill.
Ja.
Wir kochen natürlich auch mal bei uns.
Ja.
Wir haben einen großen runden Tisch direkt vor der Küche. Immer um 5 Uhr ist Personalessen. Setzen uns alle ran.
Wie viele seid ihr?
Unterschiedlich. 5, 6 Leute, ja. Je nachdem, was zu tun ist. Am Wochenende mal ein bisschen mehr.
Aber was isst du? Wie isst du, wenn du für dich zu Hause kochst? Und jetzt nicht, weil du was fürs Restaurant entwickelst. Ja. Du hast ja gesagt, du hast keine Hobbys, weil du gerne kochst.
Ja. Also keine Zeit, wenig Zeit, ne?
Okay.
Viele Projekte, aber jetzt nicht wirklich sagen, ich habe jetzt wirklich nicht ein Hobby, wo ich jetzt dann aufgehe, ne? Das nicht. Aber ich esse ganz normal, ich gehe ganz normal in den Supermarkt, ich gehe zum Fleischer, ich hole mir ein Stückchen Fisch, ich hole mir ein Stückchen Fleisch. Gerade auch mit dem Kleinen zu Hause, es war immer wichtig, vernünftig zu kochen.
Henkers Mahlzeit?
Boah, ich liebe Risotto, ne? Muss ich sagen. Das hat mit Nordisch
der Norddeutsch.
Aber worauf
ich bin ja schwach für.
Ich will nur darauf hinaus, dass verstanden wird, dass bei bestimmten Küchenrichtungen der Genuss natürlich an vorderster Stelle steht, aber auch im Extrem manchmal es eher darum geht, eine Richtung auch zu entwickeln oder eben neu zu definieren, als dass es immer nur um lecker geht. Und dass auch manchmal dann in dieser Welt nicht, also die lutschen nicht den ganzen Tag an der Urkarotte rum, weil sie eben glauben, dass das Nonplusultra ist oder das Einzige ist, aber es ist eine Facette des Kochens. Das nervt mich ja immer, wenn eine Form der Kulinarik elitär wird. Das mag ich einfach nicht. Das ist so. Und hin und wieder fehlt mal die Verbindung an den Gast, der jetzt nicht dieser Küche offen gegenüber ist oder aber eben auch darüber vielleicht nicht informiert ist und dann manchmal ein bisschen das zu reduzieren ist. Ja.
Und ich sehe das immer als ein Projekt des Restaurant Harkos, dieses kulinarische Konzept durch das Restaurant zu transportieren. Ich selber, ich bin ja nicht derjenige, der hier jeden Tag die Urkarotten schält, mir die auf den Teller legt mit einem Kleckschen Soße und dann mich selbst feiern.
Aber jeden zweiten.
Aber hat die Nordic Cuisine jetzt einen guten Ruf oder keinen guten Ruf?
Sensationell. Das ist ganz toll. Entschuldige.
Ich frage mich beide.
Ja. Nee, lass doch ihn mal. Entschuldige, ich rede immer so viel.
Wenn sie anständig gemacht ist und wenn da eine gewisse Ehrlichkeit hinter ist, finde ich das großartig. Ja, das ist ja, das hat ja seine Daseinsberechtigung. Das ist ja, das hat uns ja auch ein Stückchen weitergebracht. Ne? Also wie alles andere auch. Ne? Also ich finde die italienische Küche wahnsinnig gut. Ich liebe asiatisches Essen.
Die ist Nordic, aber ein bisschen sausig auch. Also South wegen Englisch.
Ja, ich verstehe das schon.
Also südlich.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Ich also für mich ist einfach wichtig, dass das, was du machst, mach anständig. Ne? Das ist, worum es geht.
Gibt es
ne?
schlechte Nordic-Restaurants in Hamburg?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja.
Können wir auch wegpiepsen?
Machen wir aber nicht.
Sag mal.
Gibt es?
Nein.
Würde aber einfach sehr, sehr gut kopieren, nordische Küche.
Ja, natürlich.
Ist das verwerflich?
Nein, überhaupt nicht, weil kopieren, sagen nur Idioten, die glauben, dass sie es selber erfinden, inspirieren, würde ich sagen, ganz klar. Und wenn jemand das sich ist ganz deutlich über die Fiskebar in Kopenhagen inspiriert worden, eine leichte Küche zu fahren, die sich sehr stark mit sehr maritim, sehr salzigen und
großartig ist.
Fantastisch. Ja, ja. Also ganz toll. Ja. Ich sitze da wahnsinnig
gut mit Krabben.
Und es hat eine Leichtigkeit. Mhm. Es hat so. Und sobald was eine Leichtigkeit hat, wird oft vorgeworfen, dass man nicht tief genug eingetaucht ist, was insbesondere in diesem Fall totaler Quatsch ist. Mhm. Ob man ihn mag oder ob man Menschen mag, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das, was sie da machen, ist gut.
Ja.
Und wenn du jetzt nach Kopenhagen fährst, nochmal, und dann lass uns auch mal über was anderes reden als die Nordic Cuisine.
Das war so ein bisschen das Thema für heute. Aber
wir reden noch weiter. Aber wenn du nach Kopenhagen fährst heutzutage, ist das schwer, und ich war erst kürzlich wieder da, noch Besonderes Neues zu entdecken. Mhm. Mhm. Es gibt sehr viel Gutes, oder gar nicht so viel Gutes, aber es gibt sehr Gutes.
Mhm.
Und dann gibt es eine breite Masse, die eigentlich auch nur von dem Ruf zehrt, den sich Kopenhagen über die Jahre aufgebaut hat.
Und es ist alles dann sehr ähnlich.
Danke. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Also, das hat natürlich, man kopiert, man, vielleicht nicht kopieren. Kopieren würde für mich bedeuten, ein zu ein abpauschen. Butterbrotpapier, ich lege den Teller drauf, ich male den da. Inspirieren würde ich sagen, jeder Koch auf der Welt lässt sich von anderen Köchen inspirieren. Wenn es unsere Mütter ist, wenn es unsere Oma ist, wenn es der Lehrmeister ist, wenn es die Region ist, das Land, in dem wir leben.
Wir haben alle Kochbücher zu Hause im Regal. Ja. Ja, wir gehen alle irgendwo anders essen und sagen, geil, was da.
Ich habe sie halt alle geschrieben.
Das ist der Unterschied.
Jede Küche hat ja steht ja für was Besonderes. Steht die Nordic Cuisine, gibt es ein Gericht, was ganz typisch dafür steht? Wo du sagen würdest.
Gute Frage.
Puh. Gibt es ein klassisches
oder gibt es schon ein traditionelles Nordic Cuisine Gericht?
Dill. Aber ich liebe tatsächlich Dill.
Dill.
Nein,
Langustin.
Ja, mach ruhig.
Ja, Langustin abgeflammt, Klassiker, Makrele gebraten. Ja. Sehr, sehr klassisch.
Das ist schon überall. Gesehen.
Ja, also schon nochmal, es sind saure, es sind grüne, es sind sehr kräuterige Aromen. Mhm. Es sind wenig warme Winteraromenwelten wie Gewürze, Sternanis, Zimt oder so. Das ist eher
Viele Essige, ne?
Viele Essige. Und halt viele Grüne. Also wenn ich eine Frucht nehmen sollte, die Nordic Cuisine umschreibt, wenn du die isst, und um das zu begreifen, ist es die Stachelbeere.
Ja.
Weil sauer?
Weil sauer, weil in ihren Elementen, die ist ein bisschen sperrig, sie ist ein bisschen garstig.
So ein bisschen edgy, ne?
So ein bisschen edgy und manchmal kickt sie auch mit. Und wenn du sie aber nachher aufgekaut hast, dann kommt sie. Und sie ist auch ein bisschen salzig. Uh-huh. Ich finde, dass die Stachelbeere in sich ein Ticken salzig immer ist. Uh-huh. Wenn du jetzt Sauerkraut ist Sauerteig. Also egal was, es ist immer sauer, 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 lustigerweise. Essig ist sauer. Die Fruchtsorten, die wir haben, sind eher sauer. Auch wenn Apfel mal süß ist, aber einige hat eine gewisse Säure, im klassischen Fall. Sauer, salzig, grün.
Und das?
Rauch. Macht Nordic Cuisine.
Okay, aber wir sind immer noch nicht bei einem traditionellen Gericht. Also die Stachelbeere ist es
wie
wohl
soll
kaum.
Es denn traditionell sein? Wir reden doch von Region.
Ja, aber ihr könntet doch jetzt mal, ihr könntet doch jetzt
Nordic
mal einen
Cuisine
Leitfaden.
Betrifft Finnland, Schweden, Dänemark, was habe ich vergessen?
Norwegen.
Norwegen.
Ja.
Zieht sich darüber, wurde zur Nova Regio Küche in Deutschland. Deutschland wurde sozusagen eingesimst und jetzt
Balkan
zieht sich das weiter.
Ja auch irgendwie dabei
kommt
sein.
Gerade Balkan, jetzt kommen wir mit der, Österreich, wie heißt die da? Die alpine Küche.
Ja, ja.
In der Schweiz heißt die auch eher alpine, kann man das sagen? Auch alpine Küche. Aber es beschreibt eigentlich immer denselben Prozess. Mhm. Man schaut sich in einem Radius von, ich nenne es mal als also 50 Kilometern um, was finde ich da, was kann ich machen, wo sind die Traditionen meiner Gerichte, der Zubereitungsmethoden und der Haltbarmachung, das ist ein ganz großes Thema, Haltbarmachung und was kann ich dann daraus kreieren? Und wie konsequent gehe ich damit um?
Ein perfektes Stichwort, Tim. Dankeschön. Was kann ich daraus kreieren? Denn Björn hat tatsächlich ein bisschen was mitgebracht, um uns mal zu zeigen, wie er was aus Lebensmitteln kreieren kann, was der nordischen Küche entspricht.
Krass!
Plus natürlich auch, du hast ein Liefer, wie heißt der Mensch, der dein Zeug sucht?
Marcel.
Nee, aber du hast...
Marcel heißt er.
Ja, aber du hast gesagt...
So Food Scout.
Hallo!
Wie heißt das? Food what?
Hey!
Ein
Food Scout.
Ein Food Scout. Tim.
Hallo!
Tim, hast du einen Food Scout in einer deiner 17 Restaurants?
Nein, ich habe gerade vor 2 Tagen genau darüber gesprochen, weil ich glaube, es ist einer der glücklichen Momente, wenn wir die Gelegenheit haben, eine besondere Form der Gastronomie zu führen.
Ich nehme noch ein Bier.
Ja, gut, dann halt nicht.
Wenn ihr dabei seid, eine besondere Form der Gastronomie zu kreieren.
Also erstmal trinken wir was? Ich habe was mitgebracht.
Nein, also wir haben ein Food Scout, das heißt bei uns allerdings Küchenchef und Köche und Kellner und Menschen und Tim Melzer.
Aha.
Aber in der Tat suchen wir jetzt gerade einen besonderen Food Scout, einfach um, weil ich nicht so händlerabhängig sein möchte und manchmal brauche ich auch Inspiration von jemandem, der was in dem Moment entdeckt, dessen Beruf das nicht ist, der einen kommerziellen Gedanken hat, sondern der in dem Moment was genießt. Weil das ist das Schönste, wenn ich auf Reisen bin. Ich erlebe manchmal Dinge und sage, krass, ist das geil. Mhm. Und dann fliege ich mit Handgepäck wieder zurück.
Mhm.
Würde aber dann eigentlich sagen, ach, das war schon cool. Das hat mich bewegt. Das hat mich mitgenommen. Das hat schafft bei mir eine Kreation.
Und diese Leute sind wichtig, sind wahnsinnig wichtig. Ich weiß, wir haben vor Jahren angefangen mit Bernd.
Sauter?
Genau, richtig. Kennst du ihn? Nee,
natürlich.
Ja, genau.
Wer kennt Bernd Sauter nicht?
Ich kenne ihn nicht. Wer ist das?
Bernd Sauter ist... ich nenne ihn mal einen Food-Aktivisten.
Ja.
So ein Food-Aktivisten, der sehr früh über ich weiß gar nicht, womit er angefangen hat, aber sehr stark sich für lokal produzierte Lebensmittel eingesetzt hat, um ob da auch in der Tradition eine gewisse Qualität herzustellen. Mhm. Tomaten, eben diese genannten Karotten zum Beispiel, bestimmte Formen auch mal von Kartoffeln oder solche Sachen. Und das kann manchmal eben auch sehr, sehr spannend dabei sein.
Ja, ja. Und der hat die Tür so ein bisschen aufgestoßen bei uns. Ne? Also vor 5 Jahren kam der irgendwann rein mit Gummistiefeln, erdbehaftet und hat so eine Kiste bei uns auf den Tisch gestellt, sagte, ey, guck dir das mal an, wir telefonieren nächste Woche. Und da waren Sachen drin, ich habe mein Leben noch nicht gesehen. Wirklich, wirklich spannende Sachen.
Das liegt aber daran, dass er vorher nur halbe Hummer mit Kaviar und Trüffel in dem SED-Schuppen am Heiligen Damm dazu bereitet
hat. Richtig, richtig. Also übrigens, ich war nur ein Koch, ich war da kein Direktor.
Aber war schon. Aber er war ein SED-Schuppen, ne? Also in der Historie, oder?
Ja, sicher. Aber er war ein geiler Laden.
Ja,
geiler Laden.
Schön.
Mit Tilman Hahn. Tilman Hahn war damals Küchenchef, Küchendirektor dort.
In dem Sterneladen?
Als ich dort war, hat der Sterneladen noch nicht aufgehabt. Ich war im ersten Jahr der Eröffnung dort.
Wow.
Da kam mir dann irgendwann Ronny Sievert.
Das war der Sterneladen, ne? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Aber den Sterneladen gab es bei mir noch nicht. Ich war im ersten Jahr da. Aber egal, wo waren wir stehen geblieben? Bernd. Genau, Bernd hat damit angefangen. Bernd macht mittlerweile so ein bisschen auch Lieferant für alle anderen Restaurants. Hat natürlich, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, jetzt da in den Wald zu fahren und irgendwelche Sachen zu suchen. Aber hat bei uns definitiv die Tür aufgestoßen, um ein bisschen tiefer zu schauen in all dem, was wir verarbeiten und was wir benutzen. Haben jetzt jemand Neues gefunden, der sich vorgestellt hat vor einem halben Jahr. Marcel heißt er. Und der ist halt immer unterwegs. Außerhalb von Hamburg, Lüneburger Heide bis hin nach Schwerin, Wismar.
Aber hat er eine Aufgabe oder ist er ein Streuner?
Ist ein Streuner.
Ja.
Hat eine Aufgabe, hat einen Beruf auch, auch nicht unerfolgreich. Und er bringt so geile Sachen.
Ich habe ein bisschen was mitgebracht.
So, jetzt wird es nämlich spannend.
Jetzt wird spannend.
Also einfach mal,
Flunder.
Um zu zeigen, was wir gemacht haben. Das ist jetzt ganz banale Sachen.
Nee, das finde ich jetzt schon ganz geil.
Ich finde das auch geil.
Ich erahne was.
Um darüber zu sprechen, Nordic Cuisine, das ist ja unsere Nordic Cuisine, so ein bisschen, ne, was wir machen. Das ist Beinwellblätter.
Ja, bitte beschreiben. Also wir sehen,
was ist das?
Beinwellblätter, die wir eingelegt haben. Beinwell ist das hier im rohen Zustand.
Beinwell.
Zu viel davon wirkt abführend und ist nicht gut.
Das heißt Beinwell?
Beinwell heißt das.
Sieht aber geil aus.
Die haben
ganz unangenehm anzufassen.
Ja, genau.
Die haben gleich zu meiner Pfirsichhaut. Ist das ganz unangenehm.
Die haben wir jetzt eingelegt.
Das ist aber komisch. Wenn ich mir das um die Finger wickele und dann damit zuschlage, reiße ich dir das Gesicht auf. Das ist voller Widerhaken. Ja.
Das ist jetzt seit 3 Monaten in einem Sud aus Einkorn-Shoyu von Marco Shimizu aus Berlin.
Topmann
übrigens. Ja, Topmann. Und das ist super weich. Und das nehmen wir eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das...
Schmeckt aber super kacke.
Soja. Ich schneide das mal auf. Ich
Soja. Nee, Shoyu. Sehr gut. Verstehst du?
Sehr gut.
Shoyu, nicht Soja.
Sehr gut. Shoyu.
Ja. Ich kann das auch übernehmen in Zukunft.
Ich schneide
aber gut, schmeckt das richtig kacke.
Jetzt saue ich hier gleich den Perserteppich ein. Aber. Darf man bestimmt auch nicht mehr sagen. Das ist jetzt 3 Monate eingelegt. Und normalerweise haben wir hier. Das ist das Ziel.
Aber das ist doch wirkliches Handwerk und Passion. Der Sack ist jetzt 3 Monate eingelegt, um es auf 15 Teller an einem Abend zu geben.
Wir haben da mehrere Säcke von. Ne? Also wir machen ganz viel. Wir müssen Rind, was wir einfach abflemmen und das dann daran einwickeln und dann im Prinzip in kleine Stückchen schneiden.
Kannst du das rausholen?
Kann ich rausholen, ja. Ich weiß nicht, ob das...
Warte, ich muss erst mal riechen.
Riech mal dran. Das riecht wie... So, jetzt mal neutral.
Ja.
Ich weiß, du hast es selber, aber jetzt riech mal dran. Wie riecht das? Mach mal Augen zu und guck mal, in welchen Welten musst du dich bewegen, um den gleichen Geduft nochmal zu haben.
Jetzt helf mir kurz. Was riecht das für dich?
In japanischem Rinderstall. Das riecht wie Stall mit Soja.
Mhm. Also Soja hätte ich jetzt auch gesagt. Riecht so ein bisschen schwitzig und warm.
Dunzig,
Stall. Ja, dunzig, genau.
Und jetzt ist das, jetzt frage
ich. Was ist das da?
Vielen Dank, dass du es mal probiert hast. Ich dachte, wir dürfen. Sollen wir da reingreifen?
Ich muss gerade rein.
Ah, herrlich.
Voll zickig.
Was denn?
Vielen Dank, dass wir probieren dürfen. Ja.
Bisschen empfindlich, ne? Ein bisschen dünn gebürstet heute. Empfindlich, ja. Und was macht ihr damit?
Dünnpfiff. Abführend.
Nee, was macht ihr damit?
Wir brennen das Rind damit ab. Mhm. Lange Streifen und wickeln das dann ein, schneiden es dann runter in so kleine Pakete.
Also ist das nicht im ganzen Blatt? Wie schneidet das klein?
Ja, wir schneiden das klein. Wir schlagen das. Das ist zu viel, das ganze Blatt. Ne?
Wollte ich gerade ab.
Ja, er muss schon kauen. Aber wie gesagt, hier, Holunder.
Habt ihr die eingelegt? Das finde ich geil.
Holunderkarin als Beispiel.
Das habe ich eben gerade gesehen und habe gedacht, ich habe einmal vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren Kapern gegessen, was nicht die klassische Kaper war, sondern die Knospe.
Holunderkapern.
Irgendeine, ich weiß nicht mehr, was das Löwenzahn war oder was bei einer französisch-italienischen Familie.
Ja.
Und Digga, das ist ein Geschmack, den habe ich mein Leben nie wieder vergessen.
Ja.
Am Ende des Tages war es natürlich Essig sauer, aber darf ich aufmachen?
Ja, mach auf.
Ich sage ja immer Carpe
Diem. Das hier, nochmal, bei aller Liebe zum Detail, ne? Finde ich manchmal Effizienz auch noch relevant.
Mhm.
Und wenn du von vereinzelten Blüten einzelne Knospen abzupfen musst, um die zu so einem Glas zu veredeln und damit drei kleine Dinge auf einen großen Teller packen kannst, ist mir das oft zu ineffizient. Hier sehe ich aber gerade was ich habe es nur gesehen und dachte, okay, das wird spannend.
Das sind Kapern?
Ich würde es Kapern nennen.
Das sind Kapern, ja.
So kleine.
Das ist geil.
Wir haben.
So, und da bin ich so, das ist inspirierend für mich.
Da haben wir Fotos, ne?
Marcel kam damit. Großer Sack.
Ja.
Ich habe 5 Kilo davon. Das kriegst du im Leben nicht hin. Und die werden ja nicht besser. So habe ich einen Post gemacht auf Instagram, gesagt, oh, wenn irgendjemand Langeweile hat und Bock hat, vorbeizukommen, bei uns in der Ecke kann er sich hinsetzen und kann poolen, gibt es ein Essen umsonst.
Was kosten 5 Säcke Kapern bei Marcel?
Das ist umsonst. Das ist unbezahlbar. Ne? Das ist. Aber wir haben einen speziellen Deal mit Marcel. So viel dazu. Aber da kamen tatsächlich Stammgäste von uns.
Also wirklich teuer.
Super teuer.
Ich frage.
Und da kamen Stammgäste über mehrere Tage, die haben sich hingesetzt und haben den ganzen Abend durch.
Geil.
Danke dafür, ihr Lieben.
Was wäre passiert, wenn da ein Stängel mit reinkommt?
Da sind ja ein paar Stängel mit drin, aber wir gucken jetzt einfach nur.
Haben die schlampig gearbeitet, die Gäste?
Ein bisschen.
Ey, Gäste kann man sich auch nicht mehr aussuchen heutzutage.
Aber das ist mega, mega gut. Und dann hier.
Ich habe mich echt an dem Blatt geschnitten.
An dem was?
Ich habe mich an diesem Blatt geschnitten. Hier,
Idiot,
hier Nachtkerzen. Süß-sauer eingelegt. Auch ganz spannend. Sind noch geschlossen. Wenn die aufgehen, sind die super gelb.
Aber jetzt mal, als Koch im Harco der Nordic Cuisine, das findest du doch nicht selber raus. Das ist ein Netz, ein Informationsnetzwerk, wo man sich austauscht, wo es, hey, da gibt es eine Aromatik, die ist zu entdecken. Weil ganz ehrlich, das Zeug als solches ist immer noch kacke.
Ja, ja.
Aber der Shoyu ist gut.
Ist aber das Blatt ist immer noch scheiße. Ja, ja. Aber wenn du weißt, was du damit machen.
Ist ja dann egal.
Ja, ich sag, ja, und man, das Blatt, also ich habe nur überlegt, ich habe mal in Japan zum Beispiel als Inspiration junge Kirschblätter, wenn die eingesalzen werden, ganz zart, kannst du schön auf dem, ist wie ein Basilikumblatt nachher, kannst du wirklich direkt essen, kriegt ein schönes mandeliges Aroma. Die Idee aus Japan haben wir aber irgendwann mal mitgebracht und wir haben es mal mit Apfelblättern probiert. Du brauchst aber eine aromatische Apfelblattsorte, damit was passiert, weil das Apfelblatt an und für sich kaum Aromen in sich trägt, die der Frucht entsprechen. Bei der Kirsche oder bei der Mandel, so ist es halt sehr viel stärker. Und deshalb, das schleimt hier gerade, ist ein bisschen wie so eine Okraschote. Oh, ist aber süß. Weil ihr Zucker reinmacht? Oder
weil Zucker.
Da bin ich wieder drin.
Ja, wir kochen in Sud. Apfelessig, Zucker, Gewürze, brühen das drüber. Und das ist im Prinzip hier so eine Nachtkerze. Das ist, wenn du die aufmachst, das ist eine geschlossene Blüte, die gelb ist.
Die gibt es aber auch als Blumen, die ich mir auf den Tisch stelle, ne?
Nachtkerze. Aber jetzt nochmal ehrlich. Schmeckt man was? Also hier die Holunderdinger. Doch, die schmeckt man. Die schmeckt man sogar sehr deutlich. Das ist krass.
Und wir haben halt super viel. Ne? Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben 30 Gläser Holunderblütensirup gekocht. Wir haben Butterblumen gesammelt und haben Butterblütensirup. Ja, wir haben 10 Kilo Fichtensprossen.
Wer sammelt Butterblumen? Jetzt mal ernsthaft, das macht ihr
Marcel.
Doch nicht.
Nein. Wir haben da gar keine Zeit für. Wir sind da wahnsinnig dankbar. Nein, das schaffen wir gar nicht.
Das geht doch nicht. Um eine Effizienz auch herzu. Und Marcel geht da los.
Krasser kommt einmal die Woche und bringt uns tütenweise Krimskrams. Wir machen Brainstorming, wir setzen uns hin.
Ist wie früher, ich glaube, Olaf Schnelle
aus Essbare Landschaften,
genau, der auch gesammelt hat, dann angepflanzt hat, weiterentwickelt.
Gibt es ja immer noch, ne? Da macht die immer noch, ne?
Ist halt nur jetzt, ich sag mal, von der Regionalität nicht mehr ganz so in Hamburg.
Ja, ja. Wäre das eine gute Bewerbung, Tim, zum Beispiel, wo du nicht Nein sagen könntest, wenn ein Koch oder eine Köchin zu dir ins Restaurant kommt, dir dieses Einmachglas hinstellt mit dem da drinne und sagt, da bin ich drauf gekommen und ich möchte gerne hier kochen.
Da muss man noch nicht mehr drauf gekommen sein, muss aber nur sagen, das ist das, was ich manchmal so mache, weil das ist meine Leidenschaft irgendwie so. Und ich esse ein Produkt. Also wie gesagt, bei dem denke ich, Shoyu ist geil. Das Blatt haut mich nicht um. Ne? Also das Konsistenzspiel, aber das Blatt selber von da rum. Aber hier ist ein Geschmack da und der Geschmack begeistert mich immer. Oder wenn jemand sagt, hey, manchmal gehe ich los und sammle Pilze oder das oder dann denke ich schon so, krass, dann liebt jemand Lebensmittel. Da liebt jemand Produkte und mehr musst du als Koch eigentlich nicht können. Respekt, Liebe zum Produkt,
ja,
zum
absolut,
Gast,
absolut.
Also wenn du Profikoch bist. Und dann ist toll, weil ab dann ist alles nur persönlicher, subjektiver Geschmack. Aber ja, toll.
Das sieht alles verhältnismäßig.
Oh, du alter
Kackvogel. Was denn?
Ich sehe da was.
Das sieht alles verhältnismäßig aufwendiger auf, ne, Björn? Was?
Es ist aufwendig.
Warum kostet bei euch ein Menü nur 119 Euro?
Ja, weil er zwei Gäste damit beschäftigt hat, 10 Kilo Holunderbeeren zu zupfen.
Björn, sag mal.
ja. Eigentlich zu günstig. Und ich wollte immer fair kalkulieren. Ich
Was kostet das Menü, Entschuldigung?
119, 10 Gänge.
Aber wir müssen anziehen.
Ist das ein, das viel zu günstig blickt, Tim?
Ja, oder ja,
ist
also wir müssen
für St. Pauli okay.
Also, ich finde es für St. Pauli okay. Für
wir reden vom Restaurant des Jahres, ne? Auch. Kommt der auch noch dazu?
Das ist egal. Aber wir reden von guten Produkten. Wir reden von liebevollem Handwerk und jetzt nicht Handwerk im Sinne von, oh, ich schneide alles gerade in kleinen Garn Würfeln, sondern die Prozesse, das ist ja manchmal das, was ich mich frage. Eine Bratkartoffel. Was würdest du, wärst du bereit für einen Teller Bratkartoffeln zu bezahlen?
Also ich habe gestern im Fischereihafen
Bratkartoffeln gegessen.
Die waren richtig geil. Die waren richtig geil. Ja. Da hätte ich 12 Euro für gezahlt.
12 Euro?
12 Euro.
Für ein Rinderfilet?
Seit ich dich kenne, 40 Euro.
Okay. Jetzt das Rinderfilet schneide ich runter, pack's auf den Grill, pack's auf den Teller ab. Ungefähr 30 Sekunden Arbeit. Bei der Bratkartoffel habe ich so viel Arbeit. Mhm. Hier habe ich so viel Arbeit. Mhm. Und das Produkt selber ist umsonst, es ist gesammelt. Mhm. Aber die Manpower und Handarbeit, das wissen wir doch. In der Schneiderei, im Friseurhandwerk, im Kochhandwerk, Backhandwerk, in der Küche, im Kfz. Das Handwerk ist doch das Teure.
Dann
und
leider Gottes ist immer noch unterbezahlt.
Und dann eigentlich muss man noch sagen, geiler, selbst gesammelte Kapern, eingelegt, gelagert, gereift, 3 Monate gewartet, bis die Rotze dann endlich fertig ist, um dann sie auf den Teller zu bringen, ist 119 Euro. Und bitte versteht es nicht falsch, es ist ein Ticken zu günstig.
Mhm. Ist so.
Ja. Spricht dann aber trotzdem für Björn und Co. Björn und Co., dass sie...
Schlecht kalkulieren?
Dass ihr vielen Leuten, also
spricht leider für mich noch für die Schwäche dieser Küchen.
Ja.
Dass sie nämlich nur funktioniert, wenn du sie teuer machst, weil am Ende des Tages ist es eigentlich eine ganz zugängliche Küche. Und
total.
Vielleicht würde man Leute viel, also ich sag mal Pilze. Mhm. Pilze sammeln darf man, glaube ich, sogar gar nicht richtig professionell. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder die einen oder anderen Anbieter. Wenn ich jetzt als Koch selber in die Wälder fahre, um Pilze zu sammeln, zu putzen, zu machen, und dann wird das alles ganz teuer. Wenn ich jetzt aber Pilze mir jemand liefert, die er gesammelt hat und kriegt, keine Ahnung, 10er fürs Kilo, dann bin ich auf einmal in der Lage, was Feines draus zu machen. Okay. Und jetzt mache ich aber eine Pilzpfanne. Und der Gast sollte das Verständnis haben dafür, dass genau diese Pilzpfanne das genau richtig ist, weil das Produkt geil ist, dass die Kreativität des Koches nicht gefordert ist, dass es einfach nur gut ist.
Darf man das erwarten oder muss man das erwarten dürfen? Es gibt doch auch Gäste, die kommen nur, weil sie Hunger haben und sind dann vielleicht überrascht, wow, wie lecker das ist, aber haben überhaupt kein Vorstellungsvermögen.
Aber was sind alles verkehrt. Das sind wir die Verkehrten. Also wir sind jetzt nicht das klassische Restaurant, also, wo du hingehst, weil du Hunger hast. Ne?
Aus dem Wir würde ich mich gerne rausziehen.
Wieso?
Na, weil dafür bin ich der Richtige.
Ja, okay, aber wir reden ja gerade über das Haco.
Haco, ne? Ja.
Wir reden ja gerade über Fine Dining.
Ja.
Also das heißt, dann könnte man pauschal sagen, ey, oder Tim würde sagen,
Nein,
so ist es ausgezeichnet worden. So, und dann könnte man provokant fragen, zu euch darf nur Essen kommen, wer den Wert des Essens nicht nur zu schätzen weiß,
darf
sondern
nicht,
sich auch forscht oder
aber
sollte.
Aber du musst dich, was heißt du musst, du solltest dich darauf einlassen.
Mhm. Also jemand, der vorher überlegt hat, ein halbes Hähnchen zu essen, und der geht dann ins Haco und kriegt dann fermentiert, wie heißen die Bumsblätter?
Beinwell.
Beinwellblätter. Er wird ein bisschen überfordert sein im ersten Moment.
Aber es kann doch trotzdem,
auch
es kann doch trotzdem sein, dass du einen, wie sagt man, Walk-by, also jemand, der einfach nur
hatte ich gerade in Nürnberg. Ich bin dieser Küche so negativ gegenüber eingestellt, weil es mich nervt.
Ja, aber
nochmal, und ich esse einen Teller und bin verzaubert, weil richtig, also natürlich darf ein jeder, aber eigentlich habe ich im Haco nichts zu suchen. Eigentlich.
Mhm. Warum?
Nein, eigentlich mag ich diese intellektuelle Regionalküche nicht. Aber wenn ich zu dir hingehe, weiß ich, Mindset-Änderung, lass dich drauf ein, und ich werde immer begeistert sein, weil ich esse wirklich, ich esse nicht schlecht in meinem Leben.
Trotzdem bist du immer noch Tim Melzer, der sich mit Essen auskennt und
ist
auch was
krass,
mit Essen
ich
zu tun
auskenne.
Hat. Ja, so. Ja. Ich meine aber, was ist mit den Menschen, die durch St. Pauli laufen, ich nenne es jetzt trotzdem so, Fine Dining dort eh nicht erwarten, A, kennen sie es nicht, B, St. Pauli, sehen den Laden, gucken rein, finden, dass der gut aussieht. Er sieht ja auch wirklich toll aus. Der Pizzaladen nebenan ist voll. Mhm. Hähnchenbude hat zu. Komm, wir gehen jetzt mal da rein.
Kommt vor. Kommt wirklich vor.
Und wie gehen die raus?
Immer happy. Also wirklich, ich...
99%.
99,9%.
Ihr habt doch auch den Gast, deshalb habt ihr nicht Steak und Pommes.
Haben wir auch. Haben wir auch. Aber bevor er sich Gott hinsetzt.
Und das ist Steak, Pommes. Wo ist denn das Steak?
Also früher war hier das Backboard, ne? Ja. Da gab es... weil die Fußballkampagne. Das haben wir auch. Natürlich kommen da Gäste und fragen, wir wollen nur eine Kleinigkeit essen. Und dann haben wir gesagt, Kleinigkeit ist ein bisschen schwierig. Wir erklären das Konzept. Viele Leute gehen wieder, sagen, Mensch, wir kommen zu einer anderen Möglichkeit nochmal wieder. Und viele Leute sagen tatsächlich, Mensch, wir lassen uns darauf ein und bleiben einfach
so. Aber was willst du mit dieser Frage bezwecken? Machst du dich gerade zum Anwalt des Volkes? Oder,
Nein, überhaupt nicht.
Also alleine darf, ich weiß, manchmal stellst du so Fragen, darf denn auch, natürlich darf, aber es wird mit manchmal mit, und gerade in der Kulinarik, das ist wie, ich sag mal so, Dieter Bohlen darf auch in die Elbphilharmonie. Der wird nur auch da relativ wenig anfangen können mit der Akustik, weil ihm das. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe voll, was du meinst, aber.
Nichts gegen Dieter an der Stelle, ne? Didi.
Ja. Worauf meine Frage hinaus zielt, ist, man kann ja nicht jedem unterstellen, dass er per se davon ausgehen kann oder sich damit auskennt, dass bestimmte Ingredienzien oder bestimmte Dinge, die auf dem Teller liegen, eine längere Geschichte haben, bis sie auf dem Teller gelegen haben. Und das dann eventuell seinen Preis oder auch seinen Geschmack hat. Nochmal.
Okay, gute Frage, gutes Argument. Dann hört auch, also vielleicht ist das, wenn jemand nach Gewicht bezahlt, dann wird er nicht ganz glücklich. Wenn jemand nach Qualität bezahlt, wird er immer glücklich. Mhm. Immer. Und Qualität kann das halbe Hähnchen sein,
ja,
kann die Döner, der Döner sein und kann aber eben auch fermentierter Holunderlumum sein, den ich gerade sehr schätze und den ich hier die ganze Zeit wegknabber.
Was haben wir da noch?
Pause. So, jetzt gibt es weiter schöne Produkte. Ist ja immer relativ schwierig, in so einem Podcast Geschmack zu vermitteln, aber für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, Mensch, Holunder, dass sie da nicht so blumerant denken, da ist eine florale Note drin, aber wir bewegen uns oft noch in diesem essig-süßsauren
Bereich. Ja, ja.
Gewürzgurke.
Genau,
ähnlich.
Aber mit einem ganz spezifischen Geschmack.
Ja, warum ist das so?
Das unterstützt ja die Beere als solches, ne? Diese Geschmacksnote.
Ja.
Und haltbar machen tut man dann wieder mit Salz oder mit Essig.
Ja.
Ne? Oder halt Garn oder Pökeln, auch Salz.
Das ist aber heiß über, also das ist gekocht oder ist das Salz?
Die werden eingelegt, fünf Tage, in groben Meersalz, dass sie im Prinzip auswässern.
Ja.
Dann werden sie gewaschen, das grobe Salz wird abgebürstet, dann werden sie in die Gläser gefüllt und dann kochen wir im Prinzip einen süß-sauren Sud und überbrühen das im Prinzip und sterilisieren das. Und dann
Gurkensalat.
Wie süß-saure Gurken.
Ja.
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 Die Kiste ist noch auf.
Die Kiste ist noch
auf. Und da ist ja noch was drin.
Da ist richtig viel noch drin.
Eigentlich habe ich ein bisschen Rind mitgebracht, um diesen Beinwäldern einzubringen.
Ja, mach das ruhig, wenn du da Lust hast.
Was machen?
Aber ich sehe da ja noch mehr.
Das hier?
Nee, Makrele habe ich eben gesehen. Ja. Ich finde, Makrele ist einer der geilsten Fische der Welt.
Warum?
Ich weiß nicht, ich liebe diesen Fisch. Ich
Makrele ist mega.
Von der Maul ist
mega, mega gut.
Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht das Tranige, das Fettige, das in sich Eisige, der ist so. Das ist ein Fisch, der auch nach was schmeckt. Oft ist er so.
Ja, Fisch ist ein bisschen plain.
Ich finde das ja, wenn die Leute sagen so, ja, aber das Gute ist, der Fisch schmeckt gar nicht nach Fisch. Wo ich sage, naja, wonach soll der sonst schmecken? Nach Banane oder was? Mhm. Also ein Fisch sollte ja nach Fisch schmecken, weil ich brauche kein Lamm essen, wenn es nicht nach Lamm schmecken soll. Wenn es überbordend ist, wenn es negative Facetten entwickelt. Oh,
das ist aber schön. Hört man auch oft von Leuten, die keine Austern mögen, die sind so salzig.
Den habt ihr aber auch gebeizt, ne, schon?
Nee, der ist roh.
Ja. Und habt ihr eingesalzen oder
was? Nee, gar nicht.
Oh, das ist schön. Der ist schön.
Riecht ein bisschen fischig, ne?
Hm? Ja, aber...
ja, ist doch genau das.
Ja, aber nicht er fischig wie Schlipper, sondern nein. Fischig wie... Was?
Bumsen.
Man braucht kräftige Sprache, um Geschmäcker so zu erklären, wenn derjenige nicht vor Ort ist und nicht daran partizipieren kann.
Dann müssen wir das so,
erklären. Eine Frage, Silberhaut ab, wie geht das? Ich habe es vergessen.
Gute Frage.
Lass dich dran, weil wir sie abflemmen.
Wir flemmen nicht ab.
Wir flemmen sie ab.
Ja, aber ich dachte, dann muss die Silberhaut ab. Damit, nein, die da oben, die oberste Haut.
Die oberste Haut, ne? Nee, wir gehen da ganz vorsichtig rüber.
Zieht sich das denn nicht zusammen? Das macht den Unterschied eben aus zwischen 15 Punkten und 3 Sternen. Kevin Feeling zieht die Haut ab.
Aber wie?
Ich hab's vergessen.
Aber du, angenommen, es wäre jetzt eine Kitchen-Aufgabe. Wie würdest du denn jetzt so eine Haut ab? Also würdest du sie wie eine Pellkartoffel mit einem Messer?
Ich würde jetzt versuchen, da diese Silberhäutchen wie bei der Stopfleber abzukratzen. Dann würde ich nach spätestens 45 Minuten komplett ausrasten und jemandem die Fresse polieren wollen.
Wir brauchen Rickard, der ein Bild macht. So, hier, das wird jetzt flambiert gerade übrigens,
das ist
live.
Das ist ungefähr das, was jetzt passiert.
Das ist übrigens Fiete Gastro. Das gibt es in keinem anderen Podcast, dass hier live flambiert wird.
Oh, jetzt entspannt die sich aber wieder. Bist du sicher, Schalli, dass ihr die da nicht abgemacht habt? Das ist ganz geil.
Du kannst bei dem Rickard, kannst du auch auf die Kniescheibe mal mit dem Flambierding gehen. Da passiert nichts. Der Mann ist aus Stahl.
Dass er schneller wird, oder?
Nee, der Mann ist aus Stahl.
Nee, und der spritzt beim Training.
Ja.
Wenn er die Schmerzen nicht mehr spürt, wenn er 280 Kilo stemmt. Die alte Powermaschine.
Anspannen.
Hulk Hogan, Eminem. Was hast du denn da zu trinken mitgebracht? Ich hoffe, kein Bier.
Bier?
Ah, verdammt.
Nicht gut?
Ich trinke kein Bier.
Wirklich nicht?
Nee, ich vertrage überhaupt kein Bier. Also ich probiere es jetzt einmal zum Sippen, irgendwie um den Geschmack, aber ich kann leider kein Bier trinken.
Hätte ich das gewusst.
Macht mich richtig bräsig in der Birne.
Wir haben da was anderes, das lassen wir,
nee, ist alles gut.
Lassen wir auch gleich an.
Hätte ich auch Wein mitbringen können.
Ja. Hättest.
Das ist, ich habe so ein bisschen so ein Faible für die Slowakei. Ich habe da 4 Jahre gearbeitet und habe da eine Menge coole Sachen mitgebracht. Und es gibt einen sehr, sehr coolen Winzer im Süden der Slowakei, der eigentlich Ungar ist, Jolt. Und Jolt hat ein Weingut, Strekov heißt das. Und der macht sehr, sehr coole Bio-Weine, Organic-Weine, Orange-Weine. Und hat sich vor ein paar Jahren das erste Mal dazu entschlossen, ein Sauerbier zu machen. Halb Hopfen, halb Malz, spontan vergoren, spontan fermentiert und in einem Eichenfass ausgebaut. Limitiert auf 1150 Flaschen, das ist Nummer 278. Längst ausverkauft. Im Prinzip nur für Freunde, dieses Bier. Und ich dachte mir, das ist der richtige.
Ja, und jetzt habe ich so viel Respekt vor dem Produkt. Ich werde nicht viel davon trinken. Ich wäre jetzt gespannt drauf, aber ich würde auch die Entscheidung jetzt dir wieder zurückgeben, weil wenn das so hochselektiv ist, dürftest du es jetzt auch zurückziehen, ohne dass ich mich beleidigt fühle.
Warum?
Nein.
Die Flasche ist ja hier, die machen wir auf.
Ja, okay, gut.
Oder? Bevor wir das, was Tim jetzt eben auch sagte, nicht wirklich jeden Schluck davon würdigen. Man könnte auch überlegen, ob man sie unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verlosen könnte.
Wieso
schüttelst du denn mit dem Kopf, Rickard?
Nein, das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt wirklich Quatsch.
Gut, dann machen wir sie auf.
Ist das der
Flaschenöffner?
Ich glaube, das ist ein Getränk, was man unter Führung genießen sollte.
Gut, dann machen wir das. Bitte. Unter der Bitte. Führung von Björn Junke aus dem Harko. Und bitte.
Aber wie gesagt,
wir bräuchten Gläser, bitte.
Da ist jemand, der trinkt wow. Prosecco mit Zucker und Rickard spritzt Salatöl, damit die Muskeln größer werden. Dein Vogel ist gerade verstorben, ne, Rickard?
Warum sein Vorbild?
Das kolumbianische Vorbild von dir ist verstorben.
Ulala.
Der Typ, der mal so viel Salatöl gespritzt hat, damit er definierter ist. Wie heißt denn der? Die Legende der Bodybuilder-Szene. Ja, der hat aber nicht trainiert, der nur Salatöl gespritzt.
Jetzt hör auf,
wie
konzentriere ich auf den Scheiß, den
du
machst.
Ja, mach ich ja.
Du
also von der Körperform her könnte er auch mal Gouverneur von Kalifornien werden. Der Ricky.
Ja.
Nur für die Ladies in the house.
Hübscher Mann.
Wirklich hübscher Mann.
Ja. So, oder? Unser Ricky.
Was machen wir jetzt? Bier trinken?
Negroni? Ja, aber aus der Flasche oder
ich also dachte, wir bekommen jetzt noch Gläser und haben parallel Tim Negroni bekommen.
Warum eigentlich?
Weil das ist eins der Lieblingsgetränke von Björn A.
Guter
und
Mann.
B ist es der Negroni, der in deinem Berliner Restaurant gemacht wird.
Sehr gut.
Im Chiaro.
Ja, sehr gut.
Ja.
Also wirklich toll, finde ich. Und jemand, der gerne Negroni trinkt, hat in meinen Augen Ahnung von Geschmack.
Prost.
Weil ich trinke auch gerne mal süß-sauer, ich trinke auch gerne mal Yuzu, ich trinke auch gerne mal so diese ganzen gängigen, ne, gefälligen Sachen. Aber ich finde, jemand, der gerne bitter trinkt, hat wirklich Ahnung von Geschmack. Weil erst wenn du das lieben kennst oder lieben lernst, verstehst du, wie facettenreich Kochen eigentlich sein kann. Und das ist vielleicht auch sogar das Ding, was in der Nordic Cuisine passieren kann,
ja,
weil
ja.
wir reden viel von Grün, Hörbel, Bitternoten, mhm. auch gerade was mhm. so Salate, Zikorien und all diese ganzen Sachen ja. angeht. Ja. Wenn du das magst und das wirklich geht, aber es ist halt nicht der gefällige Ketchup-Geschmack, der in meinen Augen ja. heutzutage ja. oft in guten Restaurants ist, nämlich
gewöhnlich.
Süßlich-säulich, mhm. so, aber sehr ausgewogen, mhm. sehr mhm. balanciert.
Sehr gut.
Hm. Übrigens, gut. Ja, es ist übrigens ein Tipp nochmal, Jahreszeiten haben wir lange nicht mehr erwähnt, in der Jahreszeitenbar zu sitzen und die Barkeeper Classic mixen zu lassen. Das ist geil.
Stimmt.
Sehr geil.
Schmeckt sehr so. Gut. Also, Björn, wir ja. warten auf die Biergläser. Insofern können, ja. wir, können wir mit dem flambierten Fisch weitermachen.
Ja. Ich flamme das hier mal kurz ab und dann...
Und was ist das, was du jetzt noch abflammst?
Das, ich wollte dieses Rind mal und dann das Beinwell...
Kraut.
Ich setze das ganze Studio hier in Brand, ne?
Kraut.
Der Beinwellkraut, das Eingelegte.
So, ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal was gucken.
Wurde das hier schon mal gemacht? Fängt jetzt hier der Rauchmelder
an? Nee, also das wurde hier noch nicht gemacht, macht aber nichts. Wir wollen eh ein neues Studio mit Klimaanlage, du kannst das hier auch gerne abfangen.
Heißer Rückbau hier, ja?
Oh. Das war auch so, wo du da, als du deinen Koffer gepackt ja. hast, musstest du Darth Vader nachmachen. Hört sich genauso an.
Musste ich nicht, das war der andere.
Egal, irgendeiner musste Darth Vader machen.
Da, also wir haben, darf ich ein bisschen von mir reden?
Ja bitte.
Ich fühle mich gerade erinnert an einen Moment, an eigentlich vielleicht einen meiner ersten relevanten TV-Auftritte neben Schmeckt nicht, gibt's nicht. Mein allererster Auftritt bei Kerner habe ich genau das gemacht.
Ja? Hm? Was flambiert oder?
Ja. Mit der Bunse. Aber allerdings Rindscheiben damals, Tagliata, schön plattiert, geflammt, irgendwie ein bisschen Käse drüber, Rucola, Olivenöl, ja, lecker.
Aber mehr braucht die Welt. Es sieht einfach nur geil aus.
Ja. Was für ein Fleisch ist das?
Ribeye.
Ja.
Normalerweise würden wir das jetzt bei uns auf offenem Feuer machen.
Natürlich. Können wir auch jetzt machen. Wir haben Holztisch.
Der war auch nicht schlecht.
Was?
Der war auch gut. Übrigens Cola-Fisch plus Fanta-Fisch gleich.
Spezifisch.
Sehr gut.
Also wir sind gespannt. Von wem holst du die Inspiration, außer von Marcel?
Ja, schon essen gehen, reisen, lesen viel.
Also könntest du dir Inspiration in Mexiko für deine Küche holen? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Ich glaube ja. Ich glaube, man darf ja auch diese Küche, die wir machen, nicht so starr sehen. Also ich glaube, das ist ja, meine Güte, ich meine, gekocht wird seit tausenden von Jahren. Ne? Das Rad, das Rad wurde ja alles schon erfunden. Ne? Und ich glaube, das, was die in Mexiko... Oh ja, super, ne?
Oh, das ist aber geil. Aber, also wir trinken hier gerade dieses Bier und ich bin ja bekennender großer Bierfan. Das ist was Besonderes.
Woran erinnere mich das denn?
Das Bier?
Oh, diesen Geschmack. Was ist denn das? Nicht Fassbrause? Egal, komme ich drauf. Guck mal, das Problem in dieser architektonischen Küche ist, dass die Köche mal wahnsinnig viel Geschiss drum machen, ein Stück Fleisch zu flemmen und in ein Blatt zu wickeln. Wenn das bei jeder Sushi-Bude immer so lange dauern würde.
Aber wenn es anständig sein soll. Ich war jetzt tatsächlich in einer guten Sushi-Bude.
In Hamburg?
Nee, in der Slowakei, ein neues Restaurant.
Auf, super. Oder? Das ist mir ein bisschen weit spontan für heute Abend. Aber,
nee, für heute Abend. Aber guck mal, das hat keine halbe Minute gedauert und sieht richtig geil aus.
Ja. Sieht wirklich toll aus. Mm. Das sind jetzt 4 Portionen oder wäre das 2 zumindest?
Eine.
Oh, wow. Schon fast zu viel.
Aber das ist Fleisch-Sushi im Prinzip.
Ja.
Oder? Sieht doch geil aus.
Schmeckt doch geil.
Wie bist du da aufgekommen? Wir essen gerade ein Stück geflammtes Entrecot.
Mhm.
Das ist eingewickelt in ein Blatt, was ich wirklich noch vorher als, ja, kann man aber, muss man echt nicht haben, bezeichnet habe, das ist eingelegt worden. Mhm. Und dann Shoyu ist sowas wie
eine Sojasauce.
Eine Sojasauce, genau. Nicht so salzig, ein bisschen mehr Umami. Und ich denke, dass die Verbindung aus dem Blatt und dem Fleisch perfekt ist, weil auf einmal das Blatt was Fleischiges entwickelt, was es vorher nicht hatte. Mhm. Und das Fleisch bekommt eine kleine Zäsur in der Fettigkeit und Banalität des reinen Fleisches.
Ja, ja.
Also wahnsinnig geil.
Ist ja fast schon Kitchen Impossible fähig, dieses Gericht nachzukochen. Alleine um auf dieses Blatt zu kommen.
Jetzt kann ich es ja.
Nee, nicht du, sondern
gerne. Ja gut, aber dann, die Sendung dauert ja keine 3 Monate. Das Blatt muss 3 Monate eingelegt werden.
Da kann man ja auch drauf kommen. Musst du halt vorher machen.
Warum nehme ich denn diese Scheiße? Jetzt ist das lecker Bier.
Also toll. Toll.
So, Sebastian, schön. Komm, wir fangen, machen mal weiter.
So, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht.
Bis genau, sehr, sehr lecker. Und das, was ist denn... Die Makrele ist einfach nur mal so geflammt fürs Video im Podcast?
Fürs Video, genau.
Ernsthaft?
Nein. Nee, eigentlich wollte ich die Makrele ein bisschen flammen und dann mit dieser Nachtkerze.
Ja, mach doch.
Ja, mach ich
nicht. Wer sagt denn? Du kannst doch reden und arbeiten.
Als das Hako irgendwie ein Ding wurde in Hamburg, wie hast denn du das wahrgenommen? Also wir haben ja gerade gehört, vorher war das Backbord da drin, eine angehauchte Fußballerkneipe, wo es auch schon mal heiß herging. Ich rede noch kurz zu Ende.
Na bitte, warum?
Und irgendwann sind die raus. Übrigens mit großem Hallo. Also die haben eine amtliche Abrissparty gemacht. Und dann kommt so jemand wie das Hako mit so etwas wie das Hako halt ist da rein. Ja. Wie hast du das in der Gastro-Szene wahrgenommen?
Ich verstehe die Frage nicht, aber ich kann dir sagen, ich war schon immer ein großer Freund von St. Pauli. Auch was Kulinarik angeht. Und St. Pauli ist ja so ein bisschen wie Kreuzberg. Mhm. Und als Edelfresstempel nach Kreuzberg kam, war das ein Ticken schwierig.
Das meine
aber,
ich, ja.
Aber am Ende des Tages ist St. Pauli divers. Und das Hako hat, abgesehen von dem ersten, von den ersten Schritten der Präsentation, war immer nah. Es war nie unnahbar. Mhm. Es hatte eine gewisse Intellektualität aufgrund der Nordic Cuisine, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch klischeebehafteter war als heutzutage. Aber das war der erste Eindruck nur, und ich mag die Straße sehr. Ich finde es toll, dass man auf dem Kiez sich nicht nur geil besaufen kann, sondern man kann auch geil essen. Auf allen Ebenen. Und es ist ein Miteinander. Das ist für mich, St. Pauli ist ein Miteinander von Diversitäten. Da ist auch früher schon der schöne Klaus im Rolls-Royce rumgefahren. Gut, den hat er sich anders verdient und nicht unbedingt irgendwie zeitgemäß verdient. Aber es war schon immer ein Spiel zwischen den Welten auf St. Pauli. Und deshalb finde ich die Facette Hako da mehr als angemessen angebracht. Und das einzige Problem, das ich halt habe, ist der einzige Club in St. Pauli, in den ich nicht reinkomme.
Hako, neben der Wettbewerbsbank.
Ja, und die haben noch nicht mal einen Türsteher. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Am Wochenende ist es tatsächlich immer super, super schwierig. Ne?
Wie ist es wirklich gewesen, Björn? Wie seid ihr da empfangen worden, als das Backboard raus ist und ihr da rein wolltet?
Also ich muss dazu sagen, ich bin 2015 im Spätsommer, Herbst zurück nach
aus Hamburg. Der SED-Bonzenhütte.
Aus der Slowakei.
Oder wie hat das noch mal ein nicht so cleverer Mensch gesagt?
Gut.
Ich bringe ein Stück Sylt nach St. Pauli. Schwieriger Spruch.
Ich bringe ein Stück Sylt nach St. Pauli?
Wirklich? Kennst du das nicht?
Nee.
Sylt Pauli. Grüße.
Bin 2015 im Spätsommer, Herbst zurückgekommen. Und für mich war das klar, ich wollte mich selbstständig machen. Ich habe immer gearbeitet für jemanden, ich habe mit anderen Leuten Geld gespielt, aber für mich war das so ein bisschen so eine Carte Blanche. Das Hotel wurde...
Welches?
In der Slowakei, das Kempinski-Hotel. Ja. Das wurde im Prinzip also nicht verkauft, aber Kempinski ist raus und Kempinski macht ja grundsätzlich Managementverträge, keine Franchise-Geschichten. Und für mich war die Reise damals vorbei. Ich habe von Kempinski sehr, sehr gute Angebote bekommen, in anderen Ländern, in anderen Kempinski-Häusern unterzukommen als Küchenchef. Aber für mich war das so ein bisschen so ein Zeichen zu sagen, okay, ich packe jetzt alles auf eine Karte und mache mich selbstständig. Und das wollte ich in Hamburg machen, weil ich bin kein Hamburger, aber ich fand Hamburg immer...
Wo kommst du her?
Aus Warnemünde. An der Ostsee.
Okay, das ist ja dasselbe.
Ja, aber ich fand Hamburg immer wahnsinnig spannend. Ich brauche so ein bisschen Großstadt, ein bisschen kosmopolitische Größe, so ein bisschen Diversität. Das war für mich immer spannend. Und von daher ist die Frage für mich... hat sich ja übrig, und ich gesagt, okay, bei Hamburg ist es. Und ich hatte tatsächlich lange Zeit an einem anderen Objekt in Hamburg meine Finger im Spiel, weil ich das am Rödingsmarkt, an der Ecke, wo damals das Schulungsgebäude der Deutschen Bank war. Da ist unten jetzt so ein riesen Lampenladen drin. Ludwig-Erhard-Straße. Direkt am Fleet, hinten Terrasse raus. Superschöne Location eigentlich mit einer Terrasse am Wasser. Große Restaurantfläche. Aber die ganze Sache war so wild und so dodgy irgendwie. Das Haus wurde von einem russischen Investor damals gekauft. Und für mich war die ganze Sache so ein bisschen
Suspekt,
so ein bisschen off.
Würde ich unterschreiben, wenn ein russischer Investor seine Finger im Spiel hat.
Ja, und da war für mich...
plus Innenstadt, das ist jetzt ja auch nicht
jetzt,
so geil.
Liegt jetzt nicht am Russen als solches, aber die ganze Sache war so ein bisschen wild für mich. Und ich habe dann einen Rückzieher gemacht, habe einen netten Dreizeiler geschrieben und gesagt, okay, ich bin raus, ich trete zurück von dem Interessenbekunden. Und bin dann so ein bisschen durch die Stadt geschlendert und habe durch Zufall das Backboard damals gesehen. Und Moik, der das betrieben hat, der wollte raus, der wollte aufhören, der ist nach Berlin gegangen.
Woher wusstest du das? Für jemanden, der eine Gastronomie sucht, wie bist du darauf gekommen? Zufall oder hing ein Schild irgendwie zu vermieten?
Ich weiß gar nicht mehr, ob das annonciert war. Ich weiß
oder hast du ihn rausgepresst, irgendwie geht ja auch.
Genau, das geht auch. Und wahrscheinlich denken das die vielen Leute.
Man ist immer noch St. Pauli.
Gentrifizierung und so weiter und so weiter. Nein, also wie gesagt, ich habe mich in diese Eckkneipe verliebt, weil das ist im Prinzip das, was ich gesucht habe. Irgendwie eine Eckkneipe, große Fenster, Licht irgendwie in einer coolen Gegend und es hat irgendwie Charme gehabt. Und ich wollte nie so einen Schickimicki-Laden haben. Ne? Also für mich war immer so ein bisschen, auch schon ein bisschen älter.
Hast du das, wenn ihr sagt Schickimicki?
Aber du weißt, was ich meine.
Aber wen meinst du denn mit ihr?
Also, wenn Leute differenzieren, also das, ich hasse das, wenn Leute sagen Schickimicki. Mhm. Schickimicki ist so ein Klischee, wo ich sage, was ist Schickimicki? Weil
also
ich bin Schickimicki für einige Leute. Du bist Schickimicki für andere Leute. Das nächste Ding ist wieder, also dieses Schickimicki ist was?
Sylt.
Nein, nicht Sylt ist nicht Schickimicki.
Aber du bist
damit bist du einer ganzen Insel nicht fair gegenüber. Mhm. Es gibt es gibt einen Bereich und es gibt Schwerpunkte, die echt nicht zu ertragen sind. Aber du kannst nicht sagen, dass Sylt Schickimicki ist. Damit trittst du vielen Sylteranern direkt in die Fresse, die auch drunter leiden.
Aber man kann sagen, man weiß, was mit Schickimicki gemeint ist, aber man meint meistens die Falschen.
Ja, ja. Oft.
Ja.
Oft.
Ja. So,
weil du bist Schickimicki für jemanden, der im blauen Peter morgens um 6 Uhr irgendwie sich die Kantsteine an der Treppe aussticht.
Ja, wahrscheinlich.
Oder für jemanden, der vorbeigeht und eigentlich einen Schnitzel wollte. Wie wir es vorhin besprochen hatten.
Ja, genau. Ja, aber auch da nochmal, es gibt ja das Freudenhaus, irgendwie eine ganz rollige Kneipe.
Gute Bar.
Aber ist auch Schickimicki bestimmt für einige, die auf dem Kiez da leben. Weil die haben eine Weinbar, die haben eine Weinkarte.
Weißt du,
das ist so. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich war lange nicht mehr da. Aber ich weiß halt so. Begrifflichkeit, ich hasse immer den Begriff Schickimicki.
Okay, dann ziehe ich Schickimicki zurück.
Okay, das gönne ich dir.
Einen Rückzieher hast du hier.
wie gesagt, der Laden für mich war wie gemacht. Ich habe mich sofort in diesen Laden verliebt. Die sind raus damals in dem Laden im Oktober 2016, glaube ich. Und wir sind rein im März, 1. März 2017, habe ich den Vertrag unterschrieben. Wir haben 6 Wochen umgebaut. Und für mich war das natürlich immer so ein bisschen schon mutig zu sagen, wir machen ein...
Ich muss so gerade schmutzig, ich habe neulich ein Objekt 4 Jahre umgebaut. So 6 Wochen. Ich wollte gerade sagen, wow. Aber ich dachte so,
4 Jahre ist eine lange Zeit.
Entschuldige.
Und für mich war das ein mutiger Schritt zu sagen, okay, wir gehen nach St. Pauli mit so einem Konzept.
Ja.
Und natürlich habe ich Respekt davor gehabt und alle haben über Gentrifizierung gesprochen und wir haben die Vormieter rausgedrängt und das war alles kompletter Blödsinn. Ne? Also ich habe den gleichen Mietvertrag, wie er vorher hatte.
Also Russen in Kassel hat keine Nummer gespielt?
Gar keine.
Okay.
und wir fühlen uns wohl. Ne? Also wir sind tatsächlich angekommen. Ne? Das war eine schwierige Zeit, es war eine schwierige Eröffnung. Und ja, es gab auch den berühmt-berüchtigten Shitstorm.
Genau, das war ja die Frage eigentlich.
Als wir aufgemacht haben, tatsächlich hatten wir in den ersten 2 Monaten hatten wir Sylter Royal auf der Karte. Mhm. Und es gab über Facebook einen riesen Shitstorm über dieses Restaurant, was ich selber nicht gelesen habe. Es wurde mir durch andere nur gezeigt, weil ich nicht Teil dieser Gruppe war. Mhm. Und ich hab das nicht verstanden, wie Sylter Royal Shitstorm sein kann.
Ja? Kann man den ganzen Idioten mal das Maul stopfen, bei Facebook zu sein, ist schon Shitstorm wert. Weil das ist das eigentliche Scheißunternehmen.
Kein Mensch braucht Austern auf St. Pauli.
Ja. Ist das Unternehmen.
Ja, Meta.
Ja, ja. Schickimicki-Scheiße. Jetzt kommen wir wieder auf diesen
Shitstorm. Was ist Sylter Royal? Für alle, die es nicht wissen.
Achso, eine Auster. Ja.
Die teuerste Auster der Welt, hochelitär, nur für die feinste Ebene der Gesellschaft vorgesehen.
Ganz klar. Also ja. klassisch dann Pauli.
Nein, Auster ist eine regional gezogene, handwerklich herausragende Auster, die aus unseren Gefilden kommt und die ein Mörderprodukt ist, aber die mit elitärem Konsumverhalten nichts zu tun hat. Es ist eine Auster.
Aber wir können uns schon darauf einigen, um nochmal in diese Schickimicki-Welt kurz abzudriften. Der Name ist dann schon trotzdem, man kann jeden verstehen, der bei Sylter Royal eine Welt aufmacht.
Was ist eine Royal? Aber also grundsätzlich eine Royal, was ist das?
Was Royal ist?
Ja. Eierstich.
Eierstich, ja, ja.
Royal ist Eierstich.
Und was glaubst du, wie viele Menschen, du fragst 100 Leute draußen, wie viele wissen das?
Ja, aber deshalb sei doch, Royal bedeutet nur königlich.
Aber das
königlich
wissen die wenigsten.
Königlich in der Konsistenz, ja. Königlich im Geschmack, königlich im Ding. Ja. Nicht nur für Könige
vorgesehen.
Royal ist ein Eierstich
in
einer beschissenen Hochzeitssuppe für 3,50 Euro im Schweine-Rindfleisch-Buffet.
Auf jeder Landkutze die wenigsten.
Ist Royal ein Eierstich.
Und dann muss man doch jeden verstehen, der
aber das mag ich ja Schickimicki nicht, weil das ist einfach undifferenzierte Laberkacke.
Weil du es kennst. Und ich bin mir sicher, dass wir in den letzten 120 Sekunden ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern einen riesen Gefallen getan haben, weil eine echte Wissenslücke gestopft worden ist. Und das ist Fide Gastro. Hervorragend.
Damn!
So, also.
Auf jeden Fall hat mich dieser Shitstorm getroffen. Ja. Also das hat mich schon getroffen, weil ich habe es nicht verstanden. Warum? Was wollen die? Ja? Also das ist ja nun nicht das Problem, eine Sylte Royal zu servieren. Und dann irgendwann habe ich jemanden, der da Teil war, dieses Shitstorms vom Restaurant getroffen. Oh, jetzt gibt's Eis. Und habe ich darauf angesprochen, was das soll, dieser Shitstorm. Ja, ein mittelständisches Unternehmen. Ja, die Austern produzieren, wie kann man da einen Shitstorm draus machen? Aber jeder, der seine Frutti di Mar Pizza mit Garnelen aus Bangladesch oder billiges Rindfleisch oder Hühnchenfleisch aus Neuseeland oder aus Südamerika 8000 Kilometer um den Globus schickt und dann von Nachhaltigkeit spricht und dann schreibt, Sylte Royal wäre der Shitstorm, das fand ich nicht richtig. Ja,
ich bin bei dir. Ja. Nochmal, es ist genauso wie ich denke, genauso sage ich wieder so, was ist denn los mit euch? Also warum kann man sich nicht erstmal informieren, was es wirklich bedeutet? Weil wir könnten ja auch Sylter Deichlamm schreiben. Sondern ist es ja immer, ja, dann kannst du diskutieren, ob man Lamm essen muss oder Fleisch essen muss. Aber das Sylter Deichlamm ist per se ein Top-Produkt.
Ja, ja.
Keine Ahnung. Ich meine, Hanuta macht oder Nutella macht damit Werbung mit der tollen Haselnuss. Mhm. Piemontesischer. So, dann, oh, das war toll. Und wir sagen halt Sylter Royal.
Ja.
Also,
ja, ja.
Was ist das Ding dahinter?
Und wo ist das Problem?
Wir hätten ja auch schreiben können, Rügenmuschel. Weißt du?
Wie gesagt, Tim.
Aber das Ding heißt anders.
Aber ich, ja.
Und das war auch tatsächlich der einzige
Schuss. Und was sagt der dann? Und was hat er gesagt?
Er hat sich entschuldigt. Und er hat es eingesehen. Doch, wirklich, wirklich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich kenne noch den Zusammenhang nicht mehr. Ja, aber
nur, weil du ihm Champagner ein Stück Stopfleber dazu gegeben hast, oder nicht?
Stopfleber, ne?
Aber ist es nicht im Prinzip so ein ganz klein bisschen auch die Story mit der Bullerei in der Schanze?
Ja, da war es noch ein Ticken persönlicher, weil ich der Fernsehkoch war.
Ja.
Da war es noch gar nicht so das Angebot, aber weil es waren ja, damals wurden keine Lokale in der Schanze angegriffen oder so, die per se da waren, sondern es hatte schon was mit mir als Person zu tun, aber der Inhalt und die Motivation dahinter, die Angst, die Unkenntnisse, die waren ähnlicher. Aber es ist auch ein Teil unserer Aufgabe und das muss man auch sagen, weil du bist kein klassisches St. Pauli-Restaurant im Sinne
überhaupt nicht
für die ursprünglichen St. Pauli-Bewohner, denn das ist nun mal ein sozial eher angeschlagenes Viertel, was aber eben auch einem Wandel unterliegt oder einer Entwicklung unterliegt. Wandel ist vielleicht schon fast zu krass gesagt. Eine Entwicklung unterliegt seit sehr vielen Jahren und das tut eine jede Stadt in einem jedem Viertel. Wandsbek ist nicht mehr das Wandsbek wie vor 30 Jahren. Eppendorf ist nicht mehr das Eppendorf wie vor 30 Jahren. Winterhude ist nicht mehr das Winterhude wie vor 3 Jahren. Das ist wirklich krass. Aber St. Pauli wird immer St. Pauli bleiben. Solange die Politik sich bereit erklärt, die Diversität dort aufrechtzuerhalten.
Aber wenn alles entwickelt sich, alles.
Ja, aber wenn irgendwann mal die Gosse aus den Vierteln rausverboten wird, und das kann passieren, gerade bei St. Pauli, weil es ist kein einwandfreies Viertel.
Definiere mal die Gosse. Also meinst du Obdachlose auf der Straße?
Obdachlose,
oder?
Drogen, Sexdinger, all diese Sachen, die eigentlich nicht okay sind, wo man aber sagen muss, aber es braucht doch einen Platz dafür. Ja. Und da bin ich sehr stolz in Hamburg drauf, dass wir so ein Viertel haben. Dass in diesem Viertel auch wahnsinnig viel beschissene Dinge passieren. Und damit meine ich nicht die Sylter Royal, sondern damit meine ich Zwangsdinger, Schlägereien, Gewalt, Kriminalität etc. Das ist nicht cool, das ist nicht lässig.
Na gut, darüber muss man nicht reden.
Ja? Aber trotzdem macht es die Farbe ein bisschen aus. Und bei dir 300 Meter weiter ist die, hier, wie heißt sie? Ich wollte sie gerade die Rote Armee-Fraktion nennen, aber wer sind sie denn hier?
Was denn?
Wen meinst du?
300.
Das Obdachlosen, nicht Obdachlosen, aber das. An der Weißhaus an der Budapester Straße.
Ja, sag mir ganz schnell. Bethlehem Haus? Heißt das Bethlehem Haus? Ja, Bethlehem Haus.
Was? Lukas ruft Rickard für Foto.
Achso, ich dachte gerade, weil ich mit Obdachlosen und du rufst Rickard, dein Thema. Rickard.
Ich will schon mal essen, was ist los mit euch?
Was denn?
Essen will ich.
Das ist doch kein Essen, was du
da hast. Ja, aber guck mal, das ist deren Problem. Das ist Essen. Seit einer Stunde warten wir drauf, dass ein Stück Fisch mal irgendwie geflammt wird, dann kommt da eine Blüte drauf und jetzt noch ein Kräuter.
Ja, guter Punkt.
Boah,
aber in der Zeit hast du 8 Gläser Wein getrunken.
Ja, aber jetzt ist so geil, jetzt sind wir auch so heiß drauf, dass uns auch egal ist, was wir da essen, ist Hauptsache geil. Aber wirklich, ich freue mich sehr.
Ja, aber die Frage, trotz alledem, hast du so eine Kontroverse mitbekommen, also in der Szene oder im Kollegium der Gastronomen, dass das Hako so ein bisschen eventuell an der einen oder anderen Stelle auf...
Ja, natürlich, also wir kriegen das natürlich alle mit, wenn wir ein bisschen uns auch innerhalb der Hamburger Gesellschaft bewegen, und damit meine ich jetzt wirklich die gesamte Gesellschaft, dass wenn, und das ist ja auch das, was ich dieser Küche und auch dieser Art und Weise, Mentalität, die diesen Leuten, also dir Björn, entschuldige, mal vorwerfe, und sage ich nur weil ihr jetzt regional seid, seid ihr ja trotzdem noch elitär auf eine Art und Weise.
Mhm, ja.
Aber im selben Moment weiß ich auch, dass es wahnsinnig dumm ist, deshalb würde ich es normalerweise ohne deine Anwesenheit niemals aussprechen,
ja,
weil ich einfach nur sagen will, dass nicht die Sylter Royal das Problem ist, sondern jede Form, eine Elitarisierung eines Erlebnisses ein bisschen schwierig ist, wenn du in ein Viertel gehst, und auch ich bin in ein Viertel gegangen, ich spreche mich davon überhaupt nicht frei, um das auch zum Teil des Gesamterlebnisses zu machen. Weil dasselbe Restaurant hätte man auch in Eppendorf machen können oder in Wetterhude oder an der
Alster. Wäre aber komplett anders wahrgenommen worden.
Das wäre anders wahrgenommen und das bist du auch nicht.
Nee.
Darum geht's. Du darfst doch auch dir selber noch treu sein. Und ich bin auch nicht klassisch Winterhude.
Mhm.
Bin ich nicht.
Stimmt, also wenn man sich mal vorstellt, die Bullerei in Winterhude, das...
Würde auch funktionieren.
Aber es fühlt sich anders an.
Es würde sich anders anfühlen. Es wäre eine andere Welt. Es wäre ein anderes Ding.
Und...
Das ist geil.
Ja.
Mhm. Da kannst du aber gar nichts für, das ist die Makrele.
Das ist Makrele als solches.
Aber bitte mal kurz beschreiben. Also wir haben jetzt diese geflammte Makrele.
Geflammte.
Ja. Die nicht gehäutet wurde, wie du es, gebeizt wurde, wie du es...
Bin ich mir nicht sicher?
Bist du immer noch nicht sicher? Nee, aber er sagt es dir doch jetzt drei...
Das ist mir egal.
Nicht so, und da nicht drauf...
Gehäutet.
Bitte beschreibt noch mal kurz, Björn.
Einfach nur abgeflammt, bisschen Meersalz obendrauf. Wir haben die Nachtkerzen, die wir süß-sauer eingelegt haben, obendrauf gemacht. Und
was ist das, Enzian oder was ist das Blaue? Das ist
kein Enzian.
Oha. Da hatte ich Marcel aber nicht gebrieft.
Doch. Ich liege mal auf der Zunge, ich komme gleich drauf.
Okay. Es schmeckt jedenfalls herausragend. So viel sei.
Gib mir einen Moment.
Ja, aber was schmeckt? Jetzt beschreib mal einmal den Geschmack. Weil dann, wenn du das wirklich magst, dann wirst du in Zukunft jeden guten Griechen, jeden guten Italiener, jeden guten Japaner, jeden guten Deutschen, jeden guten Regional wirklich verstehen. Das Ding ist ein perfektes Gerät, was ich gerade esse.
Also mein erster Gedanke war, als ich diesen Bissen genommen habe, wie lecker kann Fisch sein und wie fischig kann Fisch schmecken? Noch mehr? Okay, Sekunde.
Ich versuche das gerade meinen Köchen beizubringen.
Unfassbar saftig. Unglaublich saftig.
Saftig ist kein Geschmack, aber ja.
Sehr knusprig, ist auch kein Geschmack. Ist
kein Geschmack, ja. Ist auch nicht knusprig.
Und doch, die Haut oben finde ich ist schon knusprig.
Okay.
Ich bleibe dabei, ich finde, er schmeckt sehr fischig und das meine ich nur positiv. Süß.
Sehr gut.
Sehr gut.
Und trotzdem auch salzig.
Mhm.
Was? Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. einfach lecker.
Und wo ist salzig? Wo spielt sich das Salz?
Ganz zum Schluss.
Darum geht's. Mhm. Das ist das, was wir als lecker bezeichnen. Also du nimmst das wahr. Mhm. Wenn es hier hinten also
ja,
abspielt,
ja.
So, dann ist Mouthwatering.
Ne? Oder wie du sagst,
Mouthwatering. Das ist der Chips, das ist Umami, das ist Glutamat, das ist der Chinese um die Ecke. Das ist frittiertes, wenn du einen gekifft hast. Ach, das ist lecker. Ja. Das ist
so. Oder Richie?
Ich hole dich immer rein.
Nee, wir nennen Arnie jetzt. Unser neuer Governor genau, von Hamburg.
Und es ist eigentlich ist es nur ein geiles Produkt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es ist raffiniertes Handwerk, was aber jetzt nicht irgendwie, boah, ich springe dir mit Arsch ins Gesicht, guck mal, wie geil ich bin, wie kompliziert. Es ist ein geiles Produkt und es ist perfekt zubereitet.
Und es schmeckt 100% auch dem Hate-Typen von Facebook. Vom Hako, schmeckt dem hundertprozentig auch.
Ja. Weil es gut ist, weil es ein gutes Grundprodukt ist und weil es handwerklich gut zubereitet ist. Und darum geht's. Ne? Und das ist das, was uns auch in so vielen Gastronomien ja auch fehlt.
Also und jetzt bei der Makrele. Normalerweise ist Makrele billig geräucherter Fisch, irgendwie aufs Brötchen raufgeklopft für 3,50 Euro. Frische Makrele, richtig frische Makrele, die dieses Niveau hat, ist so unfassbar schwer zu bekommen. Ja. Unfassbar schwer. Dann kostet, wir haben einen Fischer, das ist topfrische. Frische. Dann brauchst du einen Fischer, dann brauchst du jemanden, der es zubereitet. Dann brauchst du die Eier, das auf Vorratshaltung zu haben, wenn du keine Menüküche hast, um es in dem Moment genau so auf den Punkt zuzubereiten. Mhm. Und das kostet dann einfach ein bisschen mehr als der Fisch, McFish bei in irgendeiner anderen Burgerbums.
Aber wie bringst du das jemandem nahe? Das hört sich ja alles nachvollziehbar, richtig und absolut gut an. Aber wie bringst du das jemandem nahe, der nur 2,5 Stunden einen Abend dort verbringt und sich denkt, was, und das soll jetzt das und das kosten?
Nee,
ich verstehe es alles.
Nein, weil pack mal die Kosten beiseite. Jeder, der das isst, weiß, wie schön das ist.
Aber er weiß es ja nicht vorher.
Jeder, der das isst, weiß, wie schön das ist. Und jeder, der es nicht vorher weiß und den es nicht interessiert, wird vielleicht diesen Laden nie betreten und wird vielleicht nie in seinem Leben diese Erfahrung machen. Mir
zu einfach,
und das ist okay.
Ich finde die Antwort zu einfach, ehrlich gesagt, weil ich bin
dir zu einfach.
Nein, nicht du, Tim.
Ich bin dir.
Die Antwort, die du mir gerade gegeben hast, ist mir trotzdem zu einfach, weil es geht ja nicht darum, dass es meine exklusive Meinung ist, sondern ich glaube schon, dass ich für den einen oder die andere spreche.
Du in deiner
Kappe. Der oder die sich.
Bitte, das macht doch keinen Spaß. Dann frag doch mal Björn, bitte.
Björn, du hast verstanden, was ich meinte, oder?
Frag nochmal.
wie soll jemand in dem Moment, er weiß ja nicht, was er bestellt, wie es schmeckt, es sei denn, er oder sie ist vorher schon mal bei dir gewesen, ja. Aber mir geht's, ich krieg den Bogen selber nicht mehr, es schmeckt gut.
Und das ist doch die Hauptsache.
Okay. Und das ist die Hauptsache.
Ich versuche dir einmal zu helfen.
Übrigens ja nicht mir, ne?
Nein, ich weiß, verstehe. Wenn ein Mensch grundsätzlich nicht drauf eingestellt ist, eine Erfahrung zu machen, keine Bereitschaft zeigt, mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen und über Dinge zu stolpern, die er vielleicht nicht kennt, um dann mal zu sagen, ich probiere es einmal aus. Wird dieser Mensch niemals Kontakt zu solchen Dingen haben?
Mhm.
Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich würde sagen, das sind ungefähr 20-30% der Weltbevölkerung.
Mehr nicht?
Ja, die anderen 70, es gibt ein paar Leute, die interessieren sich vielleicht auch übertrieben dafür. Daraus resultiert oft eine Dekadenz, eine Eliteartige. Und da gibt es auch ganz viele Leute irgendwie auf Urlaubsreisen, bei Momenten, man lernt einen Partner kennen, die Eltern, man reist irgendwie so. Und dann probierst du was und denkst so,
man gönnt sich
niemals hätte ich das gegessen, aber das ist ja lecker. Da weil man eine gewisse Offenheit hat. Und ich finde, diese Offenheit sollte man in allen Bereichen des Lebens einigermaßen an den Tag legen, weil ansonsten verschließt man sich sehr vielen Bereichen.
Verstanden.
Und damit hat man auch den.
Und gerade in der Gastronomie, weil du dich ja damit ernährst, das hast du ja, du machst das ja jeden Tag. Ne? Ja. Also warum dann nicht eine Top-Qualität wählen, wenn man die Möglichkeit hat? Und wir sind doch dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben hier.
Ne? Und teuer ist es dann in dem Moment was, wenn du dich auskennst, was es kostet.
Genau.
Das Wissen muss man haben.
Genau. Und das kann man von niemandem erwarten, der sich. Genau. So, jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Das sieht nach Pralinen aus. Oha. Ja, das ist so ein Ding, ne? Das machen sie ja alle. Könntest du das auch machen?
Was?
Das?
Eine Pralinschale drehen und ausschütten?
Ja, nein. Das.
Also optisch ja.
Ja?
Ja,
wie würdest du da rangehen?
Das ist Schokolade, die ist temperiert. Dann hat man da eine Form, dann gießt man die aus, dann schüttet man das wieder aus. Und dann hat man
aber davor, wie kriegst du das Blau und das Rot da rein?
Na gut, das ist Lebensmittelfarbe. Weil es gibt keine blauen Lebensmittel, bis
die Blaubeere.
Nee, die ist nicht richtig blau, die ist eher rötlich. Ich habe aber jetzt gerade neulich ein blaues, wirklich blaues Kraut. Was ist das?
Oh, na meine Scheiße, ist die gut.
Mhm.
Fuck, ey, was ist das?
Fermentierte Himbeere.
Mm, das ist doch fermentierte Himbeere.
Oder? Oder?
Nein, das ist aber geil.
Das Boah, ist das geil. Mhm.
Stück Preis. Hm. War ein Spaß, schneiden wir sofort, wir reden nicht über Geld. Geil. Was ist fermentierte Himbeere, was ich nicht Himbeermarmelade nennen würde?
Das ist so kulinarisch heute. Ich breche ab.
Was ist fermentierte Himbeere?
Wir haben die eingezuckert.
Ja. Rick.
Das ist Kunst, Digga. Guck mal her. Das, oder? Das ist Kunst, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der Krankhaus.
Ja, man darf mit Essen spielen, übrigens. Man muss immer den Respekt davor behalten.
Da drin ist Schnaps. Wir haben Waldhimbeeren. Jetzt kommen wir zu Marcel.
Aber was heißt fermentieren bei Himbeere?
Gute Frage.
Also warum rastet man immer, also warum raste ich per se aus bei dem Begriff fermentieren?
Weil ich da Tier drin steht.
Nein, weil es ist ja eine Art Haltbarmachung. So jede Form des Einsalzen. Wir haben ja früher nicht gesagt fermentierte Gurken, sondern wir haben gesagt Gewürzgurken. Wir haben ja nicht gesagt irgendwie fermentierter Weißkohl.
Haben wir doch gerade mit Haie
Sauerkraut. Ja, ich weiß. Aber warum ist das, was ist jetzt fermentierte Himbeeren? Weil ich da jetzt wirklich keine Übersetzung für finde. Gesalzen? Sind die, ja, ein bisschen Salz ist drin, aber nicht viel.
Ein bisschen salzig. Alkohol ist mit drin. Wir haben Waldhimbeeren.
So Himbeergeist ist das, oder
was? Wir haben Waldhimbeeren im Prinzip ja, aufgespritzt mit einem Alkohol. Wir haben die Himbeeren, im Prinzip frische Himbeeren, ja, im Prinzip angemacht, Zucker, Salz, einfach gehen lassen, um den Geschmack im Prinzip zu intensivieren. Mhm. Und dann Püree draus gemacht, so ein Pulp. Und dann wieder von Marcel, der hat uns Waldhimbeeren gesammelt und wir haben diese Waldhimbeeren im Prinzip eingelegt in einem Wodka. Und dann im Prinzip die Füllung aus dem für die Pralinen damit gemacht. Ja.
Amen. Ich hätte
was sagst du?
I'm in.
Ja, und
Himbeeren mit Wodka
machen. Es tut mir leid, dass ich immer wieder über Geld rede. Das ist doch dann mehr als, ist doch verständlich, dass es mehr als 119 Euro kosten
lass
muss.
Lass mal das Thema Geld jetzt
wirklich. Ja, aber viele Leute, für viele Kreis. Leute ist das aber doch ein
also Stopp. Aber wir drehen uns gerade im Kreis.
Nein, also für uns ist es das Wichtigste im Prinzip, das Maximum aus den Produkten rauszuholen. Und wir haben eine Patissier, die diese Pralinen macht. Ich selber mache die auch nicht. Das braucht halt viel, viel Training, das zu machen. Ich kenne das in der Theorie. Ich wüsste, wie ich das machen sollte. Aber dafür bin ich nicht da. Ne? Dafür ist die Jasmin da und die macht das absolut fantastisch. Und wir haben diese Praline im Prinzip gemacht. Und die gibt es zum Ende zum Menü. Wenn die Gäste fertig sind, die bekommen ihren Kaffee, dann bekommen sie die Rechnung und dann gibt es so ein kleines Brettchen mit verschiedenen Süßigkeiten. Pralinen, Macarons, es gibt Cannelés, es gibt...
auf Lau.
Ja, theoretisch auf Lau.
Das gibt
also eigentlich Lau. Bekommst du bei uns, du bezahlst 10 Gänge, bekommst aber 13 oder 14 Servings. Ne? Du kommst,
toll.
Kriegst ein großes Küche, du kriegst frisch gebackenes Brot mit einer aufgeschlagenen Butter und mit einem Dip. Und danach gibt es die Pralinen. Das sind mindestens drei verschiedene solche Sachen.
Björn, Sebastian fragt ja ständig irgendwie danach, ist es, also wie kann man den Preis, wie soll man das irgendwie machen? Ich finde das wahnsinnig schwierig in der Diskussion, das wirklich rüberzubringen, was wert ist. Weil du gehst in einen, und bitte nicht das negativ verstehen, in einen Schweinsgrill kriegst einen Salat mit Garnelen für, keine Ahnung, gefühlten 9,90 Euro. So, und jetzt kriegt er bei dir eine Garnele und in einem Menü das 120 Euro. Das ist wahnsinnig schwer darzustellen, aber es gibt relevante Unterschiede.
Wo der Unterschied ist.
Die relevanten Unterschiede ist das, was mich oft nervt, aber es muss gesagt werden. Nämlich, wenn man mich belehrt, also mir erklärt, wo bestimmte Dinge herkommen und warum das so ist und wieso. Weshalb, die sind nicht immer zwangsläufig besser wahrnehmbar. Also ich sag mal, eine Urkarotte von Bernd Sauter, da streite ich immer sehr mit ihm, schmeckt wie eine Karotte. So, bei Tomaten bin ich schon wieder anders, weil eine Tomate frisch geerntet, vom Strauch, ohne Kette, ohne Kühlung, ohne irgendwas so, die ist einfach geiler. Die hat eine ganz andere Haut. Nicht im ersten Moment, aber wenn du atmest und wenn du dann so probierst, so ist das. Du erzähltest, du hast 2017 deinen Laden eröffnet. Dann kam Corona.
Ja.
Das ist 2020. 20
Anfang. Ne? Ja.
Knappe 3 Jahre. Mhm. 3 Jahre ist übrigens der Killer für viele Gastronomien in der Selbstständigkeit, weil sie eben diesen Anfangsenthusiasmus verlieren, das Investitionsvolumen verlieren, die Steuern kommen, das Ganze, und dadurch verschwinden sehr oft Gastronomien im 3. Jahr. Jetzt kriegst du Corona. Mhm. Und du sagtest ja, du hattest Angst um deine Existenz.
Absolut.
Inwiefern?
Absolut. Man sagt ja immer, dass es anfängt, Spaß zu machen nach 2-3 Jahren. Mhm. Genau. So. Und das hat es tatsächlich getan. Wir haben ja den Januar und den Februar gehabt. Und ich glaube, im März kam der Lockdown. War das nicht so?
Ja, ich glaube,
irgendwie so.
Ich habe es verdrängt.
Und Januar, Februar waren in den letzten 2 Jahren nach der Eröffnung immer die schlechtesten Monate.
Januar, Februar, lustigerweise, ja.
Lustigerweise. Mhm. Und, Februar, vor allem. Und witzigerweise, 2020, Januar, Februar waren exorbitant gut. Mhm. Alles war bezahlt, also alles war bezahlt, aber die Anfangs...
Man konnte es bezahlen, was noch offen war, etc. Genau, man kam in einem Duktus rein, ja.
So, und es hat angefangen, Spaß zu machen. Und ich bin Gastronom, ich bin Koch, ich bin kein Zahlenmensch. Mhm. Ich habe jemanden, der das macht. Weil wenn man etwas nicht kann, sollte man jemanden beschäftigen, der davon Ahnung hat. Und wenn ich diese Dame nicht hätte, wahrscheinlich wäre... Das ist übertrieben, wäre ich nicht mehr da, ist übertrieben, aber diese Frau hält die Zahlen halt für mich zusammen. Und das ist auch gut so. Und sie sagte, Mensch, Björn, jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Jetzt wird die ganze Sache interessant. Du bist in einem Flow drin, du hast vernünftige Strukturen in Einnahmen, Ausgaben, Umsätze und so weiter und so weiter. Und dann kam Corona. Und ich war tatsächlich... Du hast
wie viele Mitarbeiter?
Damals hatte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Angestellte mit mir zusammen, 7. Ja. Und ich war in der totalen Schockstarre.
Könntest du den Bereich der Fixkosten, die du hattest, inklusive Personal zusammenfassen, oder ist es so intim gefragt?
Über 30.
30.000?
Ja, über 30.
Hast du erstmal auf der Uhr. Du hast den Laden noch nicht mehr auf. 30.000
ja.
Euro. Und dann sagt man, okay, ciao Kakao, machst den Laden zu. Mhm. Wo sollst du das herziehen?
Ja. Unmöglich. Mhm. Unmöglich. Ich war in der totalen Schockstarre. Das kannst du nirgendwo nachlesen. Ganz egal, was du eine Fachliteratur du hast, ganz egal, wen du fragst, ganz egal, wie du anrufst, das war noch nie da. Ne? Und ich glaube, ich habe tagelang wie tot im Bett gelegen.
Ganz klar?
Ja.
Okay.
Krass. Ich hatte Angst.
Denkt man über sowas nach, Tim, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die in Schockstarre waren in dem Moment?
Das ist ja im Endeffekt mein Tränenausbruch damals bei Lanz gewesen, dass ich gesagt habe, ich verdiene mit meinem Fernsehen noch genug, dass ich meine Miete bezahlen kann, aber ich habe Freunde im Metier und ich weiß, was da passiert ist. Und ich hatte Angst, Sorge um derer Welten. So, wir kannten uns nicht, aber hätte ich das gehört, dann wäre es ein Beispiel gewesen dafür, was ich zitiert hätte, um das publik zu machen, worum es hier gerade geht. Dass es nicht nur um irgendwelche Nummern oder Zahlen geht, sondern hier geht es um Menschen, hier geht es um Schicksale, hier geht es um Arbeitsplätze und hier geht es im Wesentlichen um Existenzen. Und ein Unternehmer schafft Existenzen für andere Existenzen. Mhm. Das ist ja nicht nur ich. Ich beschäftige 100 Leute und wenn mir das nicht gelingt, diese 100 Leute zu beschäftigen, dann werden die auf jeden Fall im ersten Moment zu dem damaligen
Zeitpunkt... Ein riesen Rattenschwanz da dran hängen.
Plus die Lieferanten, plus. Das hat man damals nicht gesehen, das wurde immer so von der Politik als Zahlen abgetan.
Ja, ja.
Ja, dann ist das halt so, ja, dann müssen wir das halt so... Ich verstehe das, dass wir die Gesellschaft schützen müssen, aber lasst uns damit nicht allein mit dem Scheiß. Mhm.
Ja.
Das ist jetzt gerade nochmal besonders intensiv.
Ja, absolut. Und ich war zerstört, ne, am Boden zerstört, weil ich wusste nicht, wie ich mich da rausholen soll, rauskatapultieren soll. Ne?
Und wie hast du dich da rausgeholt?
Also ich muss sagen, ich habe ein gutes Management an Zahlen betrieben. Ich will nicht sagen, dass ich geizig gehandelt habe, aber ich habe vorsichtig gehandelt. Und das hat mir natürlich einen gewissen Puffer ermöglicht. Natürlich,
Im Vorfeld. Ja, okay.
Natürlich habe ich staatliche Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Klar, ja, habe ich. Aber das ist bei weitem natürlich nicht genug. Ne?
Mhm.
Also ich habe über die Zeit des Lockdowns, nicht nur des ersten, sondern auch des zweiten Lockdowns, alles in die Waagschale geschmissen, was ich beruflich, also was geschäftlich und privat übrig hatte. Mhm. Weil ich an diesen Traum der Selbstständigkeit und an den Traum des Restaurants geglaubt habe. Mhm. Aufgeben war für mich keine Option. Das war, also wenn mich jemand fragt, das war zwei blaue Augen und ein Tiefschlag. Ne?
Was ist dein Backup in der Familie? Was ist dein finanzieller Backup in der Vorgeschichte?
Gar nichts. Also ich hab Ersparnisse gehabt durch den Job, den ich vorher hatte, durch das, was ich im Prinzip zurückgelegt habe, was ich im Prinzip mit in die Firma eingebracht habe, um mich selbstständig zu machen. Und dann natürlich, einfach.
Es gab im Kollegenkreis in Hamburg ein, zwei Läden, irgendwie, die gesagt haben, oder einen Laden im Wesentlichen, die gesagt haben, ach, wir betrachten es einfach mal wie einen längeren Betriebsurlaub.
Kann ich nicht.
Wo ich wirklich gedacht habe, halt dein dummes Schandmaul.
Ja.
Du kamst, also man kam aus einer Welt, wo man sagte, das ist so alles gar nicht so schlimm, irgendwie wir wirtschaften ja gut. Nee, deine Eltern haben gut gewirtschaftet. Wo ich erzählte, was ist denn los mit euch? Das mag vielleicht nur, weil dir die Sonne aus dem Arsch scheint, bedeutet das nicht, dass das keine Krise ist für eine ganze Branche als solche. Mit dem Gefühl von vor zweieinhalb Jahren.
Ja. Ich bin Einzelunternehmer, ne? Also ich habe keinen Investor, aber ich habe niemanden.
Das ist ja schrecklich, was dir widerfahren ist. Das ist ja wirklich...
Es ist halt so vielen widerfahren, so vielen Existenten, die eben einzeln sind, die nicht finanziert sind, die nicht keine Investoren dahinter haben, wo nicht ein bisschen Spielraum ist, um das Ding zu überleben und die auch vielleicht nicht die Dominanz haben einer Bullerei, wo man vielleicht sagen kann, und das weiß ich schon... Okay, wenn die Krise vorbei ist und ich öffne den Laden wieder, dann wird das Ding wieder anfangen zu fahren. Mhm. Es ist einfach ein ganz junger, sensibler Laden, 3 Jahre auf.
Ja, und du hattest deinen Sohn schon, ne?
Ja.
Wenn du jetzt das Gefühl nochmal reaktivierst von vor 2,5 Jahren, ist es ungefähr her. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die letzten 2-3 Tage mal ein bisschen Zeitung gelesen hast und da gibt es ja schon wieder so drollige Aussagen wie Maskenpflicht.
Ja, ja. Lockdown Light.
Lockdown Light, etc. Und im Wesentlichen schon wieder die Gastronomie. Mhm. Ohne, dass man jetzt schon sagt, wenn das passiert, macht euch keine Sorgen, wir werden da sein.
Mhm.
Was macht das mit dir? Naja, die Politik Regierung. In dem Moment.
Ja, aber das wurde das gesagt? Die hat oder ja nicht gesagt.
Was?
Dass wir da sein werden.
Nein, eben nicht. Das meine ich nicht.
Ja.
Da kommt mir die Galle schon wieder hoch, weil ich dachte, Mensch, wir haben doch 2,5 Jahre Zeit gehabt, uns auf diese Situation einzustellen. Und ich verstehe auch, dass man sofort auf die Gastronomie oder eben auf Orte zurückgreift, wo Menschen sich unkontrolliert versammeln.
Aber Tim, haben wir nicht alles gemacht? Haben wir nicht mal Tische auseinandergezogen?
Ob das Sinn macht oder nicht, darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Und
es ist ja nachweislich.
Genau. Aber wenn wir in diesen Duktus wieder geraten, wäre es doch schön, wir werden wahrscheinlich wieder das machen müssen, aber wir sind für euch da.
Habt ihr Angst?
Natürlich.
Davor?
Also ich ja, na klar.
Ich will es nicht sagen. Ich habe das Gefühl, wenn es passiert, dass ich aufhöre. Dass ich sage, dann habe ich die Schnauze voll.
Den Laden gerade umgebaut?
Ja, ich weiß. Ich auch. Ich hab gerade so viel Geld. Ich habe so viele Visionen, so viele Ideen im Kopf, so viele Dinge. Aber irgendwann kannst du nicht mehr. Und wenn das jetzt schon wieder kommt und nur mal ein bisschen Pause machen, das ist wirklich,
du weißt, es gibt eine Headline, ne? So eine Aussage. Also,
ja, aber ich nutze das auch gerade, weil hört auf, belanglosen Scheiß in die Presse zu verbreiten, um ein Ding, ohne an die wesentlichen Leute zu denken dabei. Und das sind wir Menschen. Und damit, nur weil ich im Fernsehen meine Fresse hinhalte, heißt es ja nicht, dass meine Gastronomie unbeschadet da wieder durchkommt. Mhm. Wir haben Probleme derzeitig. Wir haben eine Demotivation in bestimmten Bereichen. Wir haben finanzielle Schwierigkeiten. Haben wir. Nur weil jetzt bestimmte Läden bumsvoll sind oder so, heißt es nicht, dass wir durch eine Krise durch sind. Und wenn du jetzt schon wieder in die nächste hineingerät, gibt es so viele Punkte. Und dann da frage ich mich auch, ich habe beim letzten Mal Wohlstand verloren. Ich bin Gott sei Dank nicht in die Schule, aber ich habe Wohlstand verloren. Aber das ist Geld, was ich erarbeitet habe, wofür ich Zeit meines Lebens aufgewandt habe.
Absolut.
Und wo ich nicht irgendwie mich nur hingestellt habe, sondern ich habe was dafür getan. Und ich frage mich dann, warum soll ich das noch ein zweites und drittes oder jetzt ist ein drittes und viertes Mal durchmachen, ohne Vision von den Menschen, die das wieder aufs Parkett bringen.
Und wo kommt es her? Das Geld.
Das ist mir relativ egal, Hauptsache ich kriege das Geld.
Nein, aber auch von uns Gastronomen, ist die Frage. Ja, ne? Wir haben ja jetzt nicht so exorbitant viel mehr Plus gemacht in der Zeit, in diesen Monaten, die wir aufhatten, um das wettzumachen, was wir verloren haben. Ja, ne?
Und das ist eben halt dieser alte Spruch von meinem Partner damals, Patrick Rüther, der gesagt hat, das Essen, was wir heute nicht verkaufen, verkaufen wir morgen nicht mehr. Das funktioniert nicht, wir verkaufen es gerade nicht. Und wir haben es nicht on hold, wir haben es nicht im Lager. Und deshalb finde ich gerade jetzt, als ich das vor 2 Tagen gelesen habe, dachte ich wirklich, was ist denn, also ist das jetzt wirklich euer Ernst? Und bitte jetzt nicht einfach nur uns als Politikum benutzen und sagen, hey, das kann man ja nicht machen, sondern zeigt Kante, setzt euch für die Dienstleistungsunternehmung ein, wenn wir nochmal Gefahr laufen, dasselbe nochmal durchzumachen.
Und das ist ja nicht das einzige Problem, was wir haben in der Gastronomie. Ich meine, guck die Leute an, ne? Das Recruiting, ja. Die Fachkräfte, ne? Wo sind die hin? Ne?
Und da glaube ich noch nicht mal, dass das die Krise ist. Da glaube ich, dass es das Unternehmen ist, dass wir vergessen haben, irgendwann mal den, und da arbeiten wir ja schon seit ein paar Monaten jetzt dran, ein relevantes Arbeitsumfeld zu schaffen mit einer Preispolitik, dass man sich es auch leisten kann. Mhm. Weil Gastronomie hat einen großen Faktor als Grundlage, um ihn zu betreiben, das ist Selbstausbeutung. Selbstausbeutung bedeutet inhabergeführte Betriebe, Familienbetriebe und bedeutet auch eigentlich die Mitarbeiter, die nämlich einen großen Teil Leidenschaft mit in ihre Beruflichkeit reinbringen, was sie niemals in irgendeiner Form finanziell wertgeschätzt bekommen und nicht, weil der Wirt so geizig ist, sondern weil es irgendwann auch eine kalkulatorische Schwäche gibt.
Was macht eine Auszeichnung Hamburgs bestes Restaurant vom Genussguide mit dem Hako? Ist das ein Boost für...
Ja, definitiv. Also jede Auszeichnung, jede Erwähnung in Funk und Fernsehen bringt ihn nach vorne. Na klar, ne? Also das ist, wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir es bekommen haben. Das ist super, super schön. Wir wussten, dass wir nominiert sind für die Kategorie Bestes Fine Dining Restaurant, Casual Fine Dining, was wir gewonnen haben, wo wir da bei der Verleihung waren im Emporio. Ja? Mhm. Aber als
ich war nicht eingeladen.
Warst du nicht?
Nee.
Okay. Aber als es dann hieß,
er war eingeladen.
als es dann hieß, Restaurant des Jahres, natürlich ist das schön, ne? Und natürlich macht dann das stolz und das ist ja schon eine wichtige Auszeichnung, auch gerade für die Region Hamburg und für die Stadt und für dieses Magazin, was es ja seit 30 Jahren, 50 Jahren, also schon relativ lange. Wir haben eine ganz andere Streuweite und eine ganz andere, also eine Wahrnehmung des Restaurants und das merken wir schon in der Buchungslage, in dem, was wir an Mails bekommen, was wir an Anrufen bekommen.
Ich habe einen Bekannten, der ist ein Foodie, würde man sagen, der sagt, dem habe ich erzählt,
Foodie dass, ist auch so ein Schimpfwort.
Deswegen sage ich ja, würde man sagen. Und dem habe ich erzählt, dass du herkommst und der sagte, super Restaurant, aber man merkt halt, der will unbedingt einen Stern. Ist das so? Also will das Hako unbedingt
wollen
einen
Stern? Wollen wir unbedingt?
Negativ. Das ist doch nicht negativ, das ist investigativ. Und das
sagt
ist authentisch.
Sagt er das? Gutes Restaurant, aber
die wollen unbedingt einen Stern. Ja,
war schon negativ formuliert.
Okay, aber ich gebe es ja auch nur weiter. Okay. Aber man könnte es auch freundlich formulieren.
Also würde der Foodie auch ein anderes Wort verdienen mit F?
Wollt ihr einen Stern?
Nein.
Nein?
Nein. Das ist, was heißt, wollen wir einen Stern? Das ist, nein.
Was war das?
Tim, nee.
Gott, weißt du, was das mit
das
Tim
große, nicht sehen kann? Das große Problem an dieser Sterngeschichte ist, natürlich möchte jede Fußballer Champions League spielen. Und natürlich möchte jeder Sportler an Olympia teilnehmen.
Ah, Olympia weiß ich nicht.
Das Problem ist einfach, dass ich weiß, dieses ganze, und ich sag das schon immer, diese ganze Rating-Geschichte, ich weiß das zu schätzen und ich weiß, was da dranhängt. Aber auf der anderen Seite entscheiden das andere Leute und nicht...
Oh, bitte.
Was denn?
Nee, ich höre dir zu. Ich sage nur, oh, bitte, ich kommentiere. Du musst jemanden sagen.
Oh, bitte. Das entscheiden andere Leute. Weißt du, wenn da jemand kommt und 365 Tage Arbeit an einem Tag entscheidet, wenn er da sitzt und sagt, das ist ein Stern, das ist kein Stern, dann soll das derjenige oder diejenige bitte machen. Aber ich bin doch nicht derjenige, der mein tägliches Tun darauf ausrichtet.
Aber ihr habt einen grünen Stern.
Ja, den haben wir bekommen.
Mhm. Und den bekommt man doch auch nur, wenn man sich an bestimmten Mechanismen beteiligt, oder nicht? Bin ich da ganz falsch?
Nein, wir beteiligen
uns. Also wenn die anfragen, können wir bitte die Daten haben, die Öffnungszeiten, die Menüpreise und eure die geben dir den ja nicht, ohne dass du gar nicht weißt.
Ich habe tatsächlich fast eine Stunde mit dem Michelin telefoniert. Die haben also so ein Questioning-Answering-Gespräch gehabt,
ja,
wo wir im Prinzip das, was wir tun, darlegen mussten. Ob das jetzt geprüft wurde oder ob das jetzt...
Eben nicht.
Na, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Also das ist... Ich will das nicht abtun. Ich finde das... Ich gebe mich dem ja hin. Ne? Also wir machen ja eine Gastronomie, die offen ist für diese Auszeichnung. Und ich bin ja der Letzte, der sagen würde, ich habe da keinen Bock drauf, einen Stern zu bekommen. Ne?
Es wäre geil, wenn es so einen Regenbogenstern gäbe.
Wegen LGBTQTA+1 oder was?
Nee, weil das Grüne ist so, das ist wirklich ein Prinzip, das ist, das ist in meinen Augen
ein
Stern.
Hattest du nicht auch einen?
Einen grünen Stern?
Ja, in der Botschaft?
Ich habe einen Mercedes-Stern in meiner G-Klasse.
Das aber auch. Du hattest doch einen grünen Stern in der Botschaft?
800 PS.
Ja, mit 28 Liter auf 120 auf
100 Kilometer. In matt-schwarz und roten Bremsfelgen.
Das ist der einzige Stern, was sind denn Bremsfelgen?
Aber schau mal, Billy Wagner aus Berlin, ja, nur blatt und schmutzig. Der, also jedes Mal, wenn er irgendwas bekommt, gibt es ein vorgelesenes Statement, wie er eigentlich dagegen ist. Und wie er eigentlich,
deshalb halte ich ihn auch in einigen Bereichen für dumm.
Und wie er alles zerreißt.
Ja.
Aber trotzdem partizipiert er ja von diesen Auszeichnungen. San Pellegrino, Michelin, Gourmet und was weiß ich was alles.
Ja, deshalb ist er ein kulinarisch bigotter Mensch.
Ja, aber alles, also eigentlich ist er komplett dagegen,
ja,
aber nimmt alles mit, was er bekommt.
Ja.
Kann er was dagegen tun? Wahrscheinlich nicht. Also
natürlich
weiß
kann
ich nicht.
Du bist auch erst, wenn du dich bereit erklärst, deine Daten anzugeben, weil die gibst du an, die werden nicht überprüft, um aufgenommen zu werden in einem Magazin. Das sind Öffnungszeiten, Menüpreise etc., Angebotsebene, Spezialitäten oder sonst. Das schreibt nicht der Michelin, das schreibt der Gastronom.
Der Gastronom, der
hat
das.
Ich weiß es, weil wir hatten mal eine Zeit, ich habe lange damals mit meinem Küchenchef darüber diskutiert, ob wir in diesen Bereich rein wollen, ja oder nein. Ich persönlich sage immer nein, aber ich möchte auch der Arbeit meiner Köche nicht im Wege stehen. Und wenn die einen guten Job machen, dann sollen die auch dafür belohnt werden. Und deshalb haben wir uns damit entschieden, einen Fragebogen zu beantworten.
Und das machen wir auch.
Allerdings habe ich Küchenchef Tim Melzer angeben lassen, einfach um sie zu ärgern.
Ja, und deinen Köchen und Köchinnen dann doch irgendwie den Weg ja versperrt.
Ja.
Ja,
ja, weil ich es für falsch halte. Also, aber nicht grundsätzlich falsch, nicht grundsätzlich, aber nur für meine Welt. Ich bin also demokratisch im Ding. Und nochmal, ich bin ja mein eigener Michelin. Im Sinne.
das bitte als Meme machen.
Ich bin ja, deshalb sage ich, wenn es sowas wie einen Regenbogenstern gäbe.
Was ist der?
Ein Regenbogenstern ist für mich eigentlich so ein junger, kreativer Stern, der herausragende Küche hat, aber nicht die klassische Mechanismen bedient. Der Stern ist, weil ein Stern ist eine Riesenchance. Und zwar ohne Wenn und Aber.
Keine Frage.
Ein Mördermarke.
Und jeder möchte das haben.
In ganz Hamburg gibt es, keine Ahnung, 10 Läden irgendwie so. Und jetzt fahre ich fahre jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Amsterdam und habe einen Freund von mir gefragt, ob er ein paar Tipps für mich hat. Und der hat mir einen Link von TripAdvisor geschickt. Und TripAdvisor ist nun wirklich der größte Bums, was Restaurantempfehlung
angeht.
Das ist Quatsch. Das ist was auch immer.
Aber der weiß, was du
beruflich
machst.
Ja, klar.
Das ist interessant.
Der Holländer, der kommt aus Amsterdam. So, wie würde ich jetzt vorgehen? Ich suche die besten Restaurants und dann gucke ich. Und dann gibt es erstmal die Wertungsrestaurants und dann schaue ich, ist da irgendwas dabei, was ein bisschen jünger wirkt, was ein bisschen frischer wirkt, was ein bisschen leichter wirkt, weil ich möchte genießen, aber ich möchte nicht belehrt werden den ganzen Abend, wenn ich schon mal reise. Also suche ich halt die nächste Ebene. Aber die meisten Leute sagen dann, der Stern ist eine Auszeichnung, und das ist es ja auch als solche.
Ist keine Frage.
Aber es ist auch eine besondere Form der Klientel, die dann in die Restaurants geht. Das heißt, es ist eine Chance und es kann gleichermaßen verhindernd sein. Und deshalb sage ich, der Regenbogenstern ist wie ein Stern, nur anders.
Aber Hako könnte ein Regenbogenstern-Kandidat sein, oder?
Ja. Ich würde sagen, Hebel, Regenbogenstern, Duna, Regenbogenstern,
Hamburg,
Gold und Silber, Regenbogenstern,
mega.
Definitiv.
Ja,
ja, und zwar, weil es geil ist, es ist bemerkenswert, es ist für die Stadt eine Signatur, vielleicht sogar Fischereihafen-Restaurant auf einer anderen Art und Weise. Dim Sum-Haus könnte ein Regenbogenstern sein. Es ist exorbitant gute Küche. Auf einem Level, was nicht ein Stern ist, aber es ist trotzdem jung und es ist frisch und es ist qualitativ hochwertig und es ist ganz toll. Bei der Bullerei denke ich an einigen Abenden auch. An einigen Abenden. Ja, aber da spricht ein Ticken die Größe.
Also. Ja, aber nee, finde ich schon.
Also finde ich jetzt schon.
Aber es kann eine gute Pizzeria sein. Es ist chill, als wenn du die Pizza magst. Ja, ja. Ich mag die. Mhm. Das könnte ein Regenbogenstern sein. Das könnte sein, eine tolle kulinarische Visitenkarte für die Stadt.
Auf einem anderen Level. Dann,
ja, und zwar vielleicht auch
mach
sogar,
du das doch. Du,
vielleicht
du
sogar
hast
der Hähnchengrill. Hier, der, wie heißt er?
Lüttengrill. Hm. Das heißt nicht mehr so.
Nee, der ist ja.
Aber
hier, was in Singapur geht, ist doch auch. Hühnchenschenkel, Michelin-Stern.
Der ist raus.
Ja, aber hat ja funktioniert für zwei Jahre.
Genau.
Als Marketing-Tool?
Weiß ich nicht. Als kulinarische Visitenkarte einer Stadt in seiner Fachlichkeit ganz toll, bemerkenswert. Und wenn du was in der Richtung haben möchtest, ist das ein Regenbogenstern. Das ist eine schöne Idee.
Aber warum machst du sowas nicht? Also warum, du könntest doch rein theoretisch, hast doch die breite Brust dazu und auch die, die Connections, um eventuell einen respektablen Gourmet-Führer zu gründen.
Weil ich nicht der Fachmann bin, aber das sind die Fachleute.
Ja, aber die kannst du ja um dich schlagen.
Ich will kein Anti-Ding machen. Ich möchte
doch geht ja nicht um Anti.
Es
geht ja nicht um Anti. Es geht ja eigentlich um verständlich machen.
Was erwartest du dir von der Politik jetzt für die Zukunft, für die nächste Zeit, für die nächsten 6 bis 10 Wochen?
Support.
Inwiefern?
Keine blöde Entscheidung zu treffen.
Inwiefern? Was erwartest du dir als Gastronom, wenn es jetzt weitere Überlegungen geht, wenn es um weitere Überlegungen geht, eventuell Maßnahmen zu ergreifen, die auch die Gastronomie betreffen?
Schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite, wenn es die Gesundheit aller
nur für die Gastronomie. Nur für die Gastronomie. Gesetz den Fall, du kannst es nicht verhindern, dass irgendwelche Idioten irgendwelche blöden Ideen haben, irgendwie so, ob es jetzt belegt ist oder nicht. Also keine Verschwörung, kein gar nicht in die Richtung.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Es wird eine Entscheidung getroffen, dass man als Gastronom die nach wie vor auch vertreten kann.
Irgendwas, es geht rein um das Finanzielle und das muss kompensiert werden. Ne?
Wo fängt es an?
Also ich glaube, der erste Schritt war mit der Mehrwertsteuer. Das war hilfreich, aber ich glaube, als Ganzes
ich hätte nie.
Man muss das finanziell irgendwie kompensieren, weil wir, also ich rede von mir. Ich glaube, ein drittes Mal ist es unmöglich zu schaffen, aus dieser Miserie herauszukommen, ohne komplett wegzubrechen. Und wie du gerade sagtest, dann höre ich lieber auf. Also ich glaube, ich höre dann auch lieber auf, mich.
Wow. Na, nochmal, das ist.
Und es haben ja schon viele aufgehört übrigens.
It's not on the funny side.
Nein, das meine ich ja. Das ist emotional und ich rede nicht über. Also alles gut. Das bin ich. Aber ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau. Ich habe einen Sohn. Ich habe Mitarbeiter, viel weniger als du sie hast. Aber ich fühle mich diesen Mitarbeitern verantwortlich gegenüber, weil ich ja eine Vision und ein Konzept vorlebe. Dass ich mit diesen Mitarbeitern teilen möchte, ja, und wenn es mir nicht möglich ist, gewinnbringend, und am Ende des Tages müssen wir gewinnbringendes Business machen, wenn es mir nicht möglich ist, dann ist die Schlussfolgerung einfach aufzuhören.
Ja. Also bei mir wäre es, also wenn ich jetzt mal radikal bin in der Forderung, werde ich definitiv bei Schließung sagen, 100%ige Übernahme aller Kosten und zwar ohne Wenn und Aber.
Ja, ja.
Das bedeutet Mitarbeiter, keine Kurzarbeit, 60, 70, 80 Bumsprogramm, sondern wirklich 100%, alternativ sogar bei Trinkgeldern, in Anführungszeichen auch da vielleicht sogar 110, 115% machen.
Und das wird ja nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Bei mir als Gastronom sage ich 100%ige Übernahme meiner Kosten.
Ja, ja.
Meiner Kosten des Betriebes, Fixkosten, die es mir nicht möglich machen, sozusagen den Laden weit, und da sind einige, da kommt einiges, du sagtest 30.000, bei mir ist es ein bisschen mehr, irgendwie so, und das ist so schnell verballert. Ich würde bei mir noch persönlich drauf verzichten, auf meine Unternehmereinkünfte, weil ich ein zweites Einkommen habe. Ich muss das System nicht mehr belassen als unbedingt notwendig. Aber ich finde, die Gastronomie hat ihr Soll erfüllt und wir sollten aufhören, an der Stelle liberal, verständnisvoll für bestimmte Dinge irgendwie so. Auch das wäre doch nett, wenn man uns auch ein bisschen unterstützen könnte auf Mehrwertsteuer oder sonst hier. Ich sage, wenn das nochmal kommt und selbst wenn Einschränkungen kommen, wir haben Zahlen. Die bestehenden Läden haben Zahlen seit 5 Jahren. Wir haben Vergleichszahlen.
Ja, ja.
Auffüllung dieser Vergleichszahlen oder Auffüllung sämtlicher Verluste, die praktisch separat in der Zeit eingefahren werden, weil es Einschränkungen gibt. Wenn ich eine Bullerei habe und ich mache 200 Gäste am Abend und ich kann aufgrund von Einschränkungen oder Bedingungen nur noch 140 machen, dann funktioniert der Bums nicht mehr. Also bitte übernimmt in dem Moment die Verluste,
weil es danach damit
der Betrieb
ist, ne?
Ich will keine Gewinne haben. Ich will nur, dass der Betrieb am Leben erhalten wird. Ja. Macht nicht nur Lungenmaschine oder nur Herzmassage, sondern macht Herz und Lunge. Mhm. Und dreht mich hin und wieder und wischt mir auch immer mal den Arsch ab. Weil ansonsten lege ich mich wund. Und das meine ich wirklich so. Das wäre ein Intensivpatient, der da hergestellt wird. Und wenn da nicht wirklich in aller Rigorosität wirklich was für getan wird, dann glaube ich wirklich da, und das ist jetzt kein großes Drama, keine große Bedrohung für die Welt und wird sie auch nicht verändern, dann gibt es eben sehr viele Leute, die sagen, okay, dann hören wir lieber auf. Mhm. Weil das Risiko, die Verluste in den letzten Jahren waren zu groß. Es gibt viele Gewinner. Es gibt wahnsinnig viele Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Und sollte es nochmal dahin kommen, dann muss man... Und das ist halt einfach aufgrund der beschissenen Kommunikation, die sie jetzt betreiben, dass sie jetzt anfangen, dass einzelne Leute sich nach vorne stellen und sagen, ja, im Herbst werden wir das machen müssen. Ja. Sprecht euch bitte ab. Bevor ihr wieder die Leute wahnsinnig macht mit Halbwissen füttert, dass Unsicherheiten entstehen und so viel bla 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 bla.
Absprechen mit Sprachrohren in der Gastronomie? Absprechen mit Sprachrohren in der Gastronomie oder absprechen mit wem?
Nachdenken, mit dem gesunden Menschenverstand absprechen. Vielleicht einmal, nochmal, das ist nicht mit Menschen der Gastronomie, mit der Wirtschaft. Mhm. Und dann mal gucken, was das ist. Und die Wirtschaft ist nicht nur Zahlen, sondern die Wirtschaft sind eben auch Schicksale.
Also wir wünschen uns, dass es nicht so weit kommen wird. Wir haben noch einmal,
können wir noch ein bisschen über das Bumsen reden heute?
Wir reden jetzt über das Bumsen und zwar die Folge. Jetzt kommen wir zu einer sehr beliebten Kategorie, die Tim nicht hören wird, weil Tim weigert sich ja kategorisch Kopfhörer zu tragen. Deswegen hört das jetzt nur Björn, ich und der Rest der Fiete-Welt.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Ah. Abalone. Essen oder winken, Tim?
Essen.
Ja?
Ja.
Und du?
Nee.
Winken. Erklärt mal bitte, Tim, Abalone.
Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach mal Ja gesagt.
Das sind...
Muscheln.
Schnecken. Ja, im Prinzip
Muscheln, Schnecken, gibt es wirklich ganz krass in Hongkong oder China.
Genau.
Ich war ja nur in Hongkong, deshalb kann ich es nicht über China sagen. Für 10.000 Euro das Kilo. Unfassbar große Delikatesse, zeichnet sich aus durch eine herausragende Bissigkeit, Ledrigkeit. Ist ein bisschen so, als ob man, wie soll ich sagen...
Sashimi-like so ein bisschen.
Boah, da bist du aber schon... Oh, aber schon im guten Bereich.
Ja?
Und, ja, ist schon eher knackig. Das ist ein bisschen wie ein Dichtungsgummi vom Wegglas durchbeißt.
Keilriemen.
Aber er gibt nach. Der platzt schon. Also
ja.
So ein Gummi und den beißt du und dann macht so Ding. Ganz geil. Und gibt es natürlich auch zarter gekocht, aber grundsätzlich würde ich sagen, geschmacklich eher neutral. Ein bisschen hier wie das Blatt. Aber wenn da richtig Shoyu lecker drauf kommt, kann man das machen.
Aber du offensichtlich nicht.
Nee, das ist meine Achillesferse. Ne? Das ist, ich esse alles.
Ist übrigens wie eine Ferse.
Ja.
Also, was?
Ja.
Schmeckt wie eine Ferse.
Aber lohnt es nicht meins. Bin ich raus.
Ich war ja mal im Restaurant. Ich meine, du warst ja wirklich, wir haben einen ganz kleinen Bereich, mussten wir vorhin rausschneiden, weil da ging es dann wirklich auch um ein namentlich genanntes Restaurant. Du warst so dumm und hast für Brot, Butter und Wasser 40 Euro bezahlt, jetzt, um anderen Leuten beim Essen zu gucken.
Ich habe übrigens geguckt, es ist 5 Euro günstiger geworden. Es kostet jetzt nur noch 35.
Na dann. Schnapper. Mehrwertsteuer allerdings. Ich war mal bei Ferran Adria und da gab es ein Gericht, das war Achillessehne in Brühe.
Oh,
also
wow.
Hier die von der Haxe.
Ja.
So. Und da war halt ein Lumpen gelatines Gummizeug in der Brühe, aber war ganz geil, war interessant.
Was hat das gekostet?
900 Euro, glaube ich.
Ohne Getränke. Esse ich lieber Brot mit Wasser.
Ich habe keine Ahnung.
Aber Lohne, das ist aber schon sehr speziell, oder?
Nein.
Nee, findest du nicht?
Gibt es nicht in jeder Straßenecke, aber am Ende des Tages...
Wo kriege ich denn in Hamburg aber Lohne hin?
Beim Chinesen? Es gibt Chinesen, die das haben, da muss man ein bisschen gucken. Ich glaube, einer in Wandsbek, dem Samhaus, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist grundsätzlich eher ein asiatisches Food-Konzept, weil in China insbesondere Konsistenz eine ganz große Rolle spielt und auch Konsistenz im Sinne von Widerstand. Nicht alles ist immer butterzart, sondern hin und wieder ist auch mal was, worauf man ein bisschen rumkauen
muss. Es darf gekaut werden. Aber wie kommt das? Ist das traditionell und länderspezifisch? Also ich meine, so richtig lecker.
Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Küche in China eher auf Wok-Basis und ist und nicht auf Basis eines Sechs-Flammen-Herdes, wo Soßen gezogen
Schmorgericht,
werden.
Schmor,
so, das geht alles in einen Topf und alles in einen Topf bedeutet, das ganze Tier wird zerhackt und in einem Topf gegart. Und dann gnittelt man doch. Ups, Entschuldigung, dann gnittelt man doch mal.
Also, ich habe nichts mehr auf meiner Liste heute stehen.
Das war's.
Tim, ja, wir gehen jetzt vor allem, das war's jetzt richtig, wir gehen jetzt in die Sommerpause.
Welche?
Ja, ich habe neulich irgendwo gelesen, es war ganz lustig. El Hotzo hat gesagt, diese Podcaster sind alle so scheiße, tun so, als würde das, was sie tun, Arbeit sein und müssen jetzt erstmal eine Sommerpause vom Reden machen.
Ich sagen,
und er hat ja so recht. Er hat so recht, ne?
Ich war jetzt gerade richtig.
Was ist das denn bitte?
Ich war gerade richtig enttäuscht, dass wir eine Sommerpause.
Ich wusste es auch nicht. Ich habe eben nochmal gefragt. Wir sind 4 Wochen. Wir sind die kürzeste Sommerpause im Podcast-Game. Das muss man auch sagen. Ja,
immer,
4 Wochen.
Immer Nummer eins.
Ne? Irgendwas, ja, immer nur, genau. Ist wichtig.
Ja.
Seid ihr in den Charts? Ja, bei der Sommerpause sind wir ganz weit vorne.
Platz 1.
4 Wochen.
Nee, aber weißt du, was das ist?
Ja?
Das ist so, ich meine, die Leute fahren in Urlaub und also das ist so Radiodenke, das ist so Fernsehdenke. Ja, ich bin im Urlaub in Marokko und kein deutsches Fernsehen gucken,
naja,
also produzieren wir kein. Aber ein Podcast, ihr Podcast-Affenproduzenten, kannst du über Internet, glaube ich, hören. Und Internet ist auch in Marokko, Ägypten, Island, Skandinavien sonst. Und wo kann man schöner Podcast hören als im Urlaub? Weißt du, was ich mache? Ich mache eine Jahrespause, nur Podcast im Urlaub. Nur Podcast im Sommer. Ich mache den geil, wir machen den Sommerpodcast. Der einzig aktuelle Sommer. Das ist ja sowas wie Tagesschau, aber aktuell.
Ja.
Alle anderen machen gerade Tagesschau vor 40 Jahren. Aber wir sind aktuell.
Tim,
ich sag dir, ich sehe uns auf Platz 1 und Grimme-Preis.
Potenzial. Björn, ganz herzlichen Dank.
Ich danke euch.
Wir sind nicht.
Ich bin überrascht gewesen.
Worüber?
Vielen Dank. Über Björn.
Wieso?
Na, ihr habt doch gesagt, dass ich da so ein bisschen immer mit diesen Nordic Heinis so meine Probleme habe. Irgendwie so. Und es war wahnsinnig sympathisch. Sehr, sehr fein.
Du hast es
zwischendurch mal ein bisschen verloren.
Ja,
aber Gott sei Dank hattest du zu rechten Björn.
Es war wie immer meine glatte
Und wir haben dir wieder Stütze gegeben in dem Moment, wo du das Gleichgewicht verloren hast und haben das Ganze wieder gerade gerückt.
Danke.
Außerdem würde ich sagen, kannst du nochmal ruhig sagen, vielen Dank. Du hast die Mütze schon wieder nicht auf.
Das ist keine Mütze.
Das ist eine Mütze, das ist ein Hut.
Wofür soll ich Danke sagen?
Ein Fascinator.
Für den Hut.
Und damit gehen wir jetzt rüber in die Bollerei.
Das kannst du schon mal Arsch lecken.
Du hattest gestern Geburtstag, nicht heute.
Eben, genau.
Oh. Ja? Was sind das für schöne Zettel, die du da hast?
Wo?
Das hier alles.
Na, guck mal, das sind Lasermails. Jede Menge Lasermails. Da ist eine Frau, die von 120 Tomatenarten erzählt, die wissen wollte, wo Haya Molcho ihre Sachen, habe ich heute leider nicht mehr geschafft.
Nochmal, du bereitest dich sehr gut vor, aber du rufst nicht ab.
Ja, weil du lässt doch niemanden zu Wort kommen.
Führt ihr eine Liste mit Restaurants, die ihr gerne besuchen wollt? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Hast du eine Liste?
Ja.
Welche?
Ich
hätte nichts dagegen, wenn ich auf Platz 3, 4 erscheine. Musst du aber nicht. Fühle dich nicht gezwungen.
Also das neue Menü in der Bullerei würde ich ganz gerne probieren auf Platz 1.
Von Platz 1 bis 10. Schlechter ist die Liste nicht.
Was für eine Liste? Also welche wäre das?
Im November steht der Table an.
Noch nie gewesen?
Noch nie gewesen.
Spannend.
Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin aufgeregt. Ich war noch nie im Herlin.
Spannend.
Auch spannend. Ja. Möchte ich unbedingt gerne hin.
Matteo? Bianc?
Nein. Gut, ja. Ja.
Da willst du unbedingt hin, ja?
Sonst
bist
in Hamburg.
Du bist ein Food-Snob, ey. Was ist mit der Bollerei?
Hat er doch gerade gesagt.
Nee, das hat er ja nicht ernst gemeint.
Ja.
Bevor das jetzt nochmal.
Table
Herrlich.
Du warst doch schon mal in der Bullerei wahrscheinlich, oder?
Also oft in der Bullerei.
Ja, also. Wer erkennt denn seine Gäste nicht?
Aber wirklich.
Ja, ist ja gut.
Ja, wirklich, wirklich. Ansonsten in Hamburg weiß ich nicht.
Muss ja nicht Hamburg sein.
Und wie alt bist du?
42.
Okay, dann ist die Frage blöd. Aber schöne Frage. Wie sieht Gastro 2030 aus für dich? Nachdem wir dann ja wirklich jede Regionalität auch echt verbrannt haben.
2030, was ist das denn? Acht Jahre?
Nee, acht.
Und acht das Jahre? Ist Metaverse in der Gastro. Acht Jahre von heute an ist Metaverse.
Ist die Gastro 2030 komplett anders?
Ja. Nicht komplett, aber viel.
Ja.
Es gibt viele neue Facetten, die entdecken, ja.
Ob wir alle noch da sind in acht Jahren?
Also ich nicht mehr, dann bin ich nämlich nicht mehr so jung. Du ja.
Da bist du 59, das ist jetzt auch nicht so alt.
Da bin ich 50.
Ja.
Wie alt bist du?
51.
Ja.
Dann musst du halt noch ein paar Jahre.
Also, da muss ich ein bisschen.
So. Also, aber wie sieht Gastro 2030? Gute Fragen. Du musst die auch mal stellen.
Ja,
ich glaube, es ist komplette Systemgastronomie. Und ich glaube, dass Individualgastronomie in acht Jahren so rar ist. Mhm. Ich war oft in der Norga dieses Jahr und da war ein Barroboter, der Drinks gemixt hat. Und die Kids standen da rum und haben dieses Ding gefeiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Jörg Meier meinst du?
Er sah so aus wie Jörg Meier. Nein, dann habe ich mich gefragt, ich sage, seid ihr alle irre? Ihr feiert gerade etwas, was euch den Job kostet. Ja? Brauchen wir wirklich einen Barmanager oder einen Barmix-Roboter? Ich meine, das ist der macht den Job von 10 Leuten. Ne? Also...
Aber findest du das gut, oder?
Nein. Ich möchte jemanden an der Bar stehen haben. Ich möchte einen Mann oder eine Frau oder ich möchte einen Barkeeper, Barkeeperin dort stehen haben, mit dem ich interagieren kann, wo ich, also, oder willst du einen Roboter da stehen haben? Der dir die Flaschen aus dem Regal zieht und irgendwas rumshake und das ist ja Entertainment.
Ich bin jetzt vielleicht gerade der falsche Ansprechpartner. Ich genieße jede Sekunde, wo ich nicht vollgequatscht werde.
Ja, aber.
Quatsch.
Nein.
Los. Nein. Würdest du für irgendwas auf die Straße gehen? Kulinarisch, gastronomisch. Würdest du, wenn du die Chance hättest, mal die Faust zu recken, deine Frage übrigens, ich formuliere sie nur ein bisschen um. Würdest du für irgendwas in der Gastronomie demonstrieren?
Ja.
Für was?
Faire Löhne, faire Bezahlung.
Kannst du erklären, brauchst du nicht auf die Straße gehen, musst du nur bezahlen.
Du! Macht aber nicht jeder.
Nein.
Und ich glaube, Nachhaltigkeit und Fairness.
Mhm.
Ich hadere mit mir und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Brauchen wir, und jetzt, das geht jetzt, also du hast eine Bullerei, das ist ein Steakhouse.
Wie ist kein Steakhouse
der
Wirtschaft?
Nein, aber...
Das ist eine kulinarische Wunderwelt, eine Wundertüte, wo es an jeder Ecke was Neues zu entdecken gibt, auch gutes Steak.
Home of Rainbow Star. Nee,
warte. Nein, aber also, brauchen wir noch Fleisch?
Gute Überlegung. Brauchen wir?
Nee. So leid es mir tut. Ich würde sagen,
zwei Gerichte, die mir heute serviert worden sind. Eins ist Makrele, eins war Fleisch.
Sehr guter Punkt.
Dankeschön.
Nein, also... Nein,
wir brauchen es nicht. Nein, wir brauchen es manchmal, um eine Geschichte zu erzählen, um eine Story zu erzählen.
Und ich esse gerne, gerne Fleisch. Aber dieser Fairness des Produktes gegenüber, das ist das, wofür ich auf die Straße gehen würde. Ja. Also, als ich Kind war, gab es Sonntag einen Sonntagsbraten. Mhm. Und das war's für die Woche.
Als ich Kind war 1997.
85. Wir leben in einem Überfluss von einer ständigen Verfügbarkeit von allem. Und das ist das, was mich manchmal nervt. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, wo es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Ich bin jetzt kein Verfechter von vegetarisch oder vegan. Gut, wir haben das Greenhouse gehabt letztes Jahr, dieses vegetarisch-vegane Konzept, was wahnsinnig gut funktioniert hat. Leider nicht mehr. Und es hat mir Spaß gemacht, das zu machen in der Zeit, wo wir das Haco St. Pauli umgebaut haben. Und das hat so ein bisschen den Horizont für mich erweitert, zu sagen, ich kümmere mich so ein bisschen oder ich fange an zu denken über vegetarisch-vegane Küche. Und das fand ich wahnsinnig gut. Und ich glaube, dieser Überfluss von Fleischkonsum, von unüberlegtem Fleischkonsum, ist das, wo wir uns, glaube ich, drüber Gedanken machen sollten.
Ich finde das ganz spannend. Hinten raus wird es immer interessant, weil dann gehen wir so ein bisschen tiefer in die ganzen Thematiken rein. Organisier doch mal ein Think Tank. Du bist jetzt das beste Restaurant der Stadt. Damit hast du auch eine gesellschaftliche Verpflichtung.
No pressure.
No pressure.
Auf den Ruhetag. Aber mach das mal.
Sonntag, Montag, Dienstag.
Sonntag, Montag, Dienstag sind drei Ruhetage. Einen davon wirst du ja deine Bude zur Verfügung stellen können. Wir machen Bring Your Own, also jeder bringt einen Salat mit und eine Flasche Wein. Vielleicht Gastronomen, Menschen, die Bock drauf haben, sich auszutauschen in dieser Art und Weise, aber mal ohne öffentliche Ohren, damit man vielleicht noch mal straighter streiten und reden kann. Hätte ich große Freude. Ich habe einen tollen Menschen kennengelernt. Vielen herzlichen Dank,
Björn. Vielen Dank.
Und wie heißt immer so schön, leicht ein Sitzen und keine Verpflichtung. Hat's in diesem Juke. Sinne.
Schöner Sommer, der ja vorbei ist. Wir hören uns in 4 Wochen wieder.
Und tschüss. Danke
auch. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.